gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Hallo Freunde.
Moin aus Hamburg, der Thomas. Und aus der Schweiz, der Tobi. Und der Sascha aus Nordrhein-Westfalen.
Ja, hallo.
Und hallo. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Ja, genau, den Tobi.
Wie viel Delay habe ich? Also hier steht bei mir 100 Millisekunden. Wenn ihr mir jetzt 10 Sekunden nach meinem Hallo reingeht, dann muss ich hier irgendwas reparieren.
Das war ein Scherz, Tobi. Ich habe dich ein bisschen vergackeiert. Und wir haben den Henrik hier bei uns. Den Henrik aka Flowwater. Henrik.
Hallöchen.
Von wo, Thomas, fick von dich. Wo aus rufst du uns an?
Ja, hallo erstmal. Ich rufe euch an aus dem schönen Bayern. Und zwar ziemlich im Süden von Bayern, also aus der Nähe von Rosenheim.
Sehr schön.
Da verweile ich seit, ich glaube, ich bin jetzt in Bayern selber bin ich seit 37 Jahren. Ich komme ja ursprünglich auch aus Hamburg. Mich hat es dann aber relativ schnell aufgrund meines Berufs nach Bayern verschlagen. Und ich bin hier hängen geblieben. Und hier in der Nähe von Rosenheim wohne ich jetzt, glaube ich, auch, ja, also schon echt eine ganze Weile. Ich will hier auch nicht weg. Ich habe hier einen Fluss in der Nähe und das ist so schön, wenn man spazieren geht oder joggen geht.
Ach, deswegen Flowwater. Okay, macht Sinn.
Warum ich diesen Namen gefunden habe oder woher ich die Idee hatte, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Es hat nichts mit der Mangfall hier zu tun. Das ist mir erst später aufgefallen, dass das eigentlich ganz praktisch ist, dass ich hier einen Fluss um die Ecke habe, wenn ich so heiße, als Musiker. Aber woher, wie gesagt, den Namen, ich kann's ums, schlagt mich, ich weiß es nicht mehr. Mir ist das irgendwann vor Jahren mal eingefallen, die Domäne auch gleich reserviert und dann lag die Domäne brach und irgendwann habe ich gemerkt, hoppla, du kannst das ja dafür verwenden. Und seitdem heiße ich dann Flowwater, seit 3 Jahren jetzt.
Ganz schnell eine Website eingerichtet. Ja, also warum haben wir dich eingeladen? Zum einen, du bist natürlich jetzt für manche Zuhörer, die, ich sag mal so, etwas gesetzteres Semester sind, so wie ich, also in den 70ern geboren und Spielemagazin-Leser gewesen ist, mittlerweile nicht mehr, das Leben, kennt man dich. Du bist ehemaliger Spieleredakteur gewesen in deiner ersten Karriere.
Genau.
Und in deiner zweiten Karriere, die dann allerdings, glaube ich, auch schon relativ lange dauert, bist du gestandener Softwareentwickler.
Ganz genau. Also 1987 habe ich angefangen, deswegen bin ich nach Bayern gekommen. Und da habe ich angefangen bei der schönen Zeitschrift Happy Computer vom Markt- und Technikverlag. Und in dieser Zeitschrift gab es dann einen Spieleteil, der sich dann verselbstständigt hat. Das war die Powerplay. Da bin ich dann auch hingewechselt. Hab dann verschiedene andere Zeitschriften mitgemacht und bin zum Schluss ab 1995 war ich dann bei der sogenannten PC Player. Ich sage nur Heinrich Lenhardt und Boris Schneider, die haben dieses Magazin aus der Taufe gehoben. Das sind ja auch so Koryphäen in der Spielebranche, sage ich jetzt mal.
Ja, sind sie immer noch, ne?
Sind sie immer noch, genau. Boris ist, glaube ich, bei Microsoft inzwischen.
Ja.
Und also spieletechnisch tritt er so jetzt, glaube ich, im Verlagswesen jetzt hier gerade nicht mehr in Erinnerung, nicht in Erscheinung. Aber Heinrich macht ja auch selber noch Podcasts über Spiele etc. Und mit den beiden war ich dann zusammen und also in dem Magazin, die haben mich dann eben geholt und dann haben wir ganz tolle Spieletests gemacht und haben auch ganz viel Spaß gehabt und bis zum Schluss bis die PC Player dann aufgelöst wurde, weil der damalige Verlag hier die Geschäftstätigkeit in Deutschland eingestellt hat, der deutsche Future Verlag, war ich dann auch beschäftigt bei der PC Player und ich habe zum Beispiel auch diese ganzen Videos gemacht, also Multimedia-Lesebriefe etc. für die Zeitschrift. Mhm. Und das war natürlich alles ganz spannend. Das war eigentlich sogar eine super Zeit, muss ich jetzt wirklich sagen.
Es war die goldene Zeit der Spielemagazine.
Wer
kennt sie nicht alle? Aber das ist auch schon irgendwie 200 Jahre her. Nein, ist schon ein bisschen mehr als 30 Jahre her. Dann hast du mit deiner zweiten Karriere gestartet.
Mhm. Nachdem die PC Player dann eingestellt wurde, war natürlich erstmal das große Loch da. Und dann habe ich mich dran erinnert, Mensch, du hast eigentlich dein ganzes Leben lang auch immer programmiert. Jetzt bewirbst du dich einfach mal. Damals war das noch vor der sogenannten Internetblase, die ja dann auch kurze Zeit später, 2002 oder so, geplatzt ist. Aber da bin ich untergekommen, man höre und staune, in der Hypo-Vereinsbank in München als Softwareentwickler. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal in einer Bank arbeite.
Musstest du Krawatte tragen?
Nein, musste ich tatsächlich nicht. Also
wow.
Okay. Ich trage ja sowieso immer auch freizeitmäßig ein Sakko und ein T-Shirt drunter. So ein bisschen Miami-Vice-Stil, wer die Serie noch kennt, ist ja auch ein bisschen älter das Ganze, aber das ist so mein Stil
eigentlich. Mit hochgekrempelten Ärmeln?
Nee, das Sakko hatte immer normale
und Ärmel. Und ohne Socken?
Nein, mit Socken natürlich. Also Schuhe waren normal in der Bank.
Aber mit weißen Socken.
Nein. Also da war schon richtig gekleidet. Aber man stellt sich das dann auch irgendwie so vor, dass da immer so ganz Leute arbeiten, die auch alle so ein bisschen, naja, so Banker halt. Und das war überhaupt nicht so. Also meine direkten Arbeitskollegen, das war eigentlich die zweitcoolste Zeit, die ich jemals in meinem Leben hatte. Also okay. Das war wirklich, das hat richtig Laune gebracht in der Hypo-Vereinsbank. Bis die Bank dann eben übernommen wurde von der italienischen UniCredit. Und dann fiel mein Job als Softwareentwickler quasi weg. Ich hätte arbeiten können als Redakteur fürs Intranet. Das ist also so, ich sag mal, 180 Grad auf der Skala der Dinge, die man tun möchte.
Für eine Bank.
Für eine Bank, genau. Jetzt nicht irgendwie für das irgendein Forschungsunternehmen oder so, das ist ja vielleicht auch noch ganz cool, aber für eine Bank irgendwelche Texte und dann noch auf Englisch zu hacken, die eigentlich kein Mensch interessiert, außer die internen Leute, das musste ich nicht haben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Wir hatten ja 2007, 2008 die Bankenkrise, vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute dran, wo ja auch Lehman Brothers in den USA pleite gegangen ist und das hat ja weltweit Auswirkungen gehabt. Und das hatte auch natürlich Auswirkungen auf die Hypo-Vereinsbank und die wollten eben Leute abbauen, also entlassen und haben mir aber einen Auflösungsvertrag angeboten mit einer Abfindung. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen, sag ich mal. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, war erstmal 9 Jahre lang selbstständig. Bei der Bank war ich 8 Jahre lang. Ja, 9 Jahre lang selbstständig. Das lief am Anfang ziemlich gut, zum Schluss eher mehr schlecht als recht. Das hatte mit privaten Problemen zu tun, die ich hier hatte. Also Stichwort Pflege eines Familienangehörigen. Das ist nicht so witzig, sage ich mal.
Ja.
Und dann habe ich mich aber erinnert, okay, jetzt Schluss mit selbstständig und Schluss mit lustig. Jetzt gehst du wieder in die Anstellung und habe relativ schnell einen Job gefunden. Bei einer Agentur, bei einer Internetagentur in München. Diesen Job, das kann ich ja vielleicht auch nochmal kurz sagen, der Martin Schnelle, der hat auch ja bei der PC Player gearbeitet und der war in dieser Agentur und der hat denen gesagt, Leute, ihr braucht offensichtlich einen Softwareentwickler, ich kenne da jemanden, der das macht. Und dann habe ich mich da vorgestellt und die haben eigentlich auch sofort Ja gesagt. Also das war so mit dem Fingerschnippen. Super tolles Team, hat auch bei dieser Agentur echt richtig Spaß gebracht. Und dann war ich vor allem erstmal wieder eine Zeit lang mit dem Martin Schnelle zusammen. Also das war total witzig. Da waren noch ein paar mehr Leute in der Agentur aus der Redakteurszeit, die ich so kannte. Also das hat echt richtig Laune gebracht. Ja, dann ist leider ein großer Auftraggeber weggefallen. Wir haben damals in der Agentur betreut Bertelsmann Reisen, Öger Tours und war das TUI? Nee, nicht TUI. Da ist eine Reiseagentur. Wer war denn das? Ich habe den Namen vergessen.
Also eine Reiseagentur war, mehrere Reiseagenturen, die ihr betreut habt.
Ganz genau.
Ich glaube, die Namen sind jetzt, glaube ich, nicht so wichtig.
Ja, die sind, die sind pleite gegangen, beziehungsweise haben auch die Geschäftstätigkeit eingestellt. Und da war mein Job quasi auch weg und dann mussten die mich wieder entlassen. Auch das ging eigentlich relativ angenehm ab, sag ich mal. Also das war jetzt nicht so, es war natürlich schade, weil ich das Team da verlassen habe, aber da ich glaube, ich war anderthalb Jahre in der Firma.
Wann war das? Zu welchem Zeitraum?
Das war vor Corona. 2020 muss das gewesen sein, als das zu Ende ging.
Und wann ging es dann mit der Musik los oder war das schon?
Komme ich gleich. So? Das war jetzt erst noch mein berufliche Laufbahn. Dann habe ich in der Corona-Zeit erstmal mehr oder minder nichts gemacht. Und dann habe ich mich bei einer zweiten Agentur beworben, in der ich jetzt noch bin. Ja, und um den Schwenker auf das Musikmachen jetzt zu kriegen, weil das hat ja erstmal alles gar nicht so mit Musikmachen zu tun, was ich bisher getan habe. Aber für Musik habe ich mich natürlich schon interessiert. Ich glaube, also mit 14 ging das los bei mir.
Wir haben dich gerade ganz kurz verloren. Ich glaube, du musst den Satz nochmal wiederholen. Das ging mit Musikmachen wann bei dir los?
Ich glaube, das ging so mit 14 los, dass ich angefangen habe, Musik zu machen, beziehungsweise mich für Musik machen interessiert habe. Und zwar so ganz klassisch, ich habe als Jugendlicher, ich glaube schon mit 12 oder 13, habe ich Kraftwerk gehört. Dann habe ich Mike Oldfield für mich entdeckt, Multiinstrumentalist. 1977 oder 78 kam ja von Oldfield, glaube ich, die Tupelo Bells raus. Und da habe ich mich natürlich dafür interessiert, weil das für mich eine absolut hypnotische Musik war. Und ich habe mich natürlich für ihn dann interessiert und habe relativ schnell erfahren, dass der sämtliche Instrumente selber gespielt hat. Das fand ich spannend. Und dann kam relativ schnell hinzu Tangerine Dream und dann mein Musikpapst bis heute, der leider ja schon inzwischen gestorben ist, nämlich Klaus Schulze. Ich habe dann irgendwann Klaus Schulze entdeckt mit seinen Klangkaskaden. Und da war für mich klar, du willst auch sowas machen. Und dann habe ich tatsächlich mit einem Kumpel zusammen, mit einem Schulfreund, wir haben uns beide Keyboards gekauft. Ich hatte, den habe ich immer noch, ein SK-10 von Yamaha. Wer das kennt, das ist ein Symphonic Ensemble, heißt das, glaube ich. Wer so Richtung Farfisa und diese Streicher-Sounds von Jean-Michel Jarre denkt, Jean-Michel Jarre war übrigens natürlich auch in meiner Jugend ganz groß, der ist klanglich schon recht gut dabei. Und er hat sich von Casio so ein Keyboard gekauft, was auch so eine Rhythmusbegleitung hatte. Und da haben wir tatsächlich in der Schule, bei der Abschlussveranstaltung, haben wir zwei eigene Stücke aufgeführt.
So. Hast du das noch, das SK-10?
Ja, den habe ich. Der steht hier.
Ja,
der
Wahnsinn.
Steht auch bei mir. Wahnsinn. Also ich nicht mehr im Einsatz, weil ich ein bisschen Angst habe, ehrlich gesagt, den anzuschließen. Weil nicht, dass mir da die Elektrolytkondensatoren um die Ohren fliegen von dem Ding. Ich meine, das Ding ist jetzt 40 Jahre alt, ne? Oder doch, 40 Jahre müsste das, über 40 Jahre ist das Ding inzwischen alt. Aber das wird vielleicht irgendwann mal zu hören sein in meiner Musik. Wobei natürlich, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, so einen kleinen handlichen Streichfett von Waldorf auf dem Schreibtisch, das ist auch nochmal was, als wenn man das jetzt so ein großes, sperriges Ding auf so einen Ständer da, Keyboard-Ständer wuchtet, der kein MIDI hat, ne? Das Ding hatte kein MIDI, hat keine Anschlagdynamik und gar nichts, also weiß ich nicht. Den SK-10 habe ich eigentlich nur noch aus historischen Gründen hier bei mir stehen.
Sozusagen als Möbelstück fürs Wohnzimmer zum nett anschauen und
ja, also
das war mal
ganz genau. Also den werde ich wahrscheinlich auch nie verkaufen. Das ist einfach, auch wenn ich ihn aktiv wahrscheinlich nicht mehr nutzen werde, aber das ist so eine Kindheitserinnerung und so eine Jugenderinnerung, das wird nicht verkauft, das Ding. Ja, dann hatte ich ja, kann man sich ja vorstellen, durch die Bank relativ gute finanzielle Mittel zur Verfügung, sodass ich mir gebraucht einige Synthesizer kaufen konnte. Zwischendurch war also von der Schulzeit bis eigentlich zur Bankzeit bei PC Player habe ich eigentlich gelegentlich mal was gemacht, also hobbymäßig rein. Ich hatte mir Anfang der 90er die Korg M1 gekauft. Die habe ich übrigens auch noch. Die habe ich jetzt vor kurzem überhaupt erstmal general überholen lassen. Da war eine Taste verbogen, was ich gar nicht gemerkt habe. Die hat jetzt ein ganz schickes OLED-Display und Batterie natürlich getauscht etc. Und die werde ich in einem der nächsten Sachen, die ich machen möchte, auch wirklich prominent einsetzen.
Also aber, kannst du die programmieren?
Ja.
Bist du einer, der das programmieren kann?
Ja.
Echt?
Ja, ja.
Geil. Klar.
Das ist eigentlich überhaupt nicht so schwierig. Man muss sich natürlich mit diesem, mit dem Menüsystem vertraut machen von der M1. Und dann muss man sich vertraut machen, dass die Synthesefähigkeiten von der M1 relativ beschränkt sind. Also das ist kein Prophet 5 oder sowas, ne? Das ist 12 dB Low-Pass-Filter mit eher so ein bisschen Mummflieger-Sound. Ja, der dreht halt ein bisschen die Höhen weg. Und die Hüllkurven sind jetzt auch nicht die snappiesten. Aber wenn man sich dann erinnert, okay, das Ding kann Sounds stacken, das ist ja ein 16-stimmiger Synthesizer. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme jetzt einfach nur mal diese DWGS-Wellenform, die ja auch in der M1 drin sind, Klammer auf, ich glaube, die hatten ihren Ursprung mal im DW8000 von Korg. Und man nimmt jetzt einfach mal 4 Stimmen und verstimmt die einfach ein bisschen, dann hast du auch einen Schwurbelsound da drin aus der M1, der sich gewaschen hat. Also das ist jetzt kein JP8000 oder so, keine Supersaw, die da rauskommt, aber das ist trotzdem ein Sound, wenn man den noch in der DAW ein bisschen verbiegt und da vielleicht noch ein paar Effekte draufsetzt. Also mir bringt das Spaß.
Ich glaube, die Korg DWGS Wellenform, das ist so Korgs JV1080, die haben sie ja auch überall drin. Die haben sie ja sogar, glaube ich, noch in dem ganz, ganz neuen MicroKorg 2.0 drin, der jetzt demnächst dann hoffentlich mal lieferbar sein wird.
Genau.
Also das zieht sich auch durch die Geschichte von Korg.
Ja, Wahnsinn. Diese DWGS.
Du bist schon abnormal scharf auf den MicroKorg, Thomas, oder? Jede Folge seit der Vorstellung.
Nein, davon. Nein, mir fällt das nur auf. Und wo wir gerade einen ehemaligen Spieleredakteur haben, der müsste sich eigentlich auch dann von so einem MicroKorg 2 begeistern können mit den Gamification-Features, die sie da reingebastelt haben. Pass auf, wenn du Achievements freischalten, stell dir mal vor.
Wenn du einen Spieleredakteur aus den frühen 2000er auf Achievements ansprichst, kann es sehr schnell passieren, dass dann die Decke geht.
Ich spiele natürlich heute immer noch, um ganz kurz darauf zu schwenken, ich habe hier natürlich eine PlayStation 4, eine 5er habe ich noch nicht, weil es noch keine großartigen Spiele gibt, die mich interessieren. Aber ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit bei einem einzigen Spiel mal eine Platinum freigespielt, weil ich das so toll fand, das Spiel. Ansonsten interessieren mich diese Achievements echt Nase. Also gar nicht.
Also weder positiv noch negativ?
Weder positiv noch negativ.
Wie wertest du denn das, dass jetzt Musikalienhersteller sowas in seine Geräte einbaut?
Gar nicht. Also ich kann das gar nicht, weiß ich nicht. Ich finde das einfach völlig uninteressant. Ich weiß ja nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber das klingt für mich so ein bisschen, als wollten sie da jüngere Leute irgendwie ins Musikmachen reinziehen oder so motivieren. Ich find's natürlich auch nicht schlecht. Ich find's einfach witzig, sag ich mal. Aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie reizen würde, den Korg zu kaufen. Also ich habe ganz andere Korg-Instrumente, die bei mir auf der Einkaufsliste stehen. Ich sag nur mal diesen Wave State, den finde ich ja nur wirklich ultra scharf. Ich versuche aber auch eine Gastherapie zu machen. Also ich habe
das Gute Liste. Bei dem Wave State ist ja, dass man sich dann einfach mal kostenlos die Demo laden kann und dann.
Ja.
Ich habe mir alle drei von diesen Dingern da runtergeladen und habe sie ausprobiert und das kann ziemlich schnell dazu führen, dass man denn kein Gas mehr hat. Sag ich nochmal so.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso?
Ich sag mal so, das ist ja immer Geschmackssache, ne, was da so hinten rauskommt.
Ja.
Gerade bei diesen Plugins. Und ich habe natürlich schon einige andere Synthesizer ausprobieren dürfen in meinem Leben. Und also mir gefallen die drei, genau diese drei Korg-Synthesizer leider gar nicht.
Ich wünschte, diese Erkenntnis wäre bei mir früher gekommen, weil ich habe die gekauft und die Lizenzen sind leider not for resale.
Okay, interessant. Also ich
muss man dazu noch sagen, ich widerspreche Thomas, weil ich glaube tatsächlich, dass die mit Knöpfen noch ein bisschen anders auf einen wirken können. Also
ich hatte den Wave State da mit Knöpfen und die Tastatur war übelst billig und auch ansonsten hat sich der nicht gut angefasst. Das war allerdings die erste. Das war die MK1-Version. Ich weiß nicht, wie die MK2-Version jetzt ist.
Die MK2 ist nicht besser. Ich habe die neulich mal live gespielt. Das ist willig. Das ist einfach. Das ist so hart am Budget kalkuliert, dass es gerade noch beim Auseinanderschauen nicht direkt auseinanderfällt. So à la Polymoog.
Wobei also der ja auf einem anderen Budget Korg kalkuliert. 2.0. Also doch auf einen Korg MicroKorg 2.0 warten und hoffen, dass der besser klingt.
Okay.
Wieso klingen? Das ist
jetzt echt interessant, was ihr erzählt, weil ich habe, also den OP6, der interessiert mich nicht, weil mich FM-Synthese nicht interessiert. Und den ModWave jetzt auch eher nicht so, weil, wie heißt die Syntheseform noch?
Wavetables.
Wavetables, genau. Ich schiele auf andere Synthesizer, Klammer auf. Ich bin ganz großer Fan von Modal. Und ich bin im Moment ganz kurz davor, dass ich mir so ein Argon 8 kaufe. Das wäre die einzige Ausnahme im Moment vom Gas. Weil ich spiele da so ein bisschen das Spiel, was ich ansehe, gewinnt Macht über mich. Und ich habe mir schon so viele Videos angeguckt zum Argon 8. Der Cobalt 8, der andere, also das Pendant, ist ja eher so ein subtraktiver Synthesizer. Der interessiert
den hatte
mich
ich,
jetzt.
Den hatte ich mal.
Okay.
War nett, allerdings er hatte zumindest in Version 1 einen scheiß Reverb. Das ist bei mir eigentlich immer fast schon so ein Genickbruch. Und dann war er halt einfach auch unglaublich empfindlich. Also dadurch, dass das halt alles Encoder waren, sag ich mal so, Staub wollte der nicht, transportieren war auch nicht so geil. Und dann war das Gerät halt irgendwie, und eben Stichwort transportieren, ich bin dann immer aufs Modul gegangen, weil der 8X irgendwie fast 20 Kilo gewogen hat. Mhm. Und ja, halt Metallgehäuse, Blechgehäuse, alles. Deswegen ist die Firma ja auch pleite gegangen. Die haben zu billig verkauft für das, was da eigentlich qualitativ drin war. Mhm. Aber bei den Encodern haben sie wahrscheinlich irgendwelche 3-Cent-Dinger verbaut. Und das Problem war halt wirklich, wenn du einen verloren hast, dann war der ganze Sinn im Arsch.
Also ich habe da noch ganz andere Geschichten gehört zum Thema Missmanagement. Ne, also da gibt's so einiges im Internet zu finden zu diesem Thema, wenn man danach sucht, was die Firma Modal angeht. Also ich will dir jetzt nicht die Geräte ausreden, ne? Die sind sicherlich tolle Synthesizer, aber
sind sie, ja. Also auch den Argon, den hatte ich mal live irgendwo vor die Nase gestellt bekommen. Hab gefragt, könnt ihr mir einen Kobalt stellen? Komm mit dem USB-Stick an, zack, Argon.
Ich muss jetzt kurz noch erwähnen, ich bin ja nicht Musiker im Sinne von, dass ich großartig spielen kann. Ich sag mal so, ich versuche die Harmonien, was heißt versuche, das funktioniert ja, finde ich, für mich hervorragend. Ich bin ja so, wenn ich mal so ganz grob so ein Genre jetzt anpeile, bin ich ja so Ambient, Dub Ambient, so grob, ganz grob, wenn man sich auch Richtung eben Tangerine Dream.
Du bist ganz klar, ich hab mir ja deine Sache angehört, du bist ganz klar, das ist mir vor allem, also bei dem ersten weniger, aber bei dem zweiten Album ist mir das aufgefallen, du bist ganz klar John Carpenter. John Carpenter.
Danke.
Und vielen Dank. Das klingt sehr nach John Carpenter. Also da ist viel von dem Flair drinne, auch so von 80er Jahre Flair hast du sehr viel eingefangen und ich fand dein Sounddesign sehr interessant. Also was da so an Klängen durch meine Kopfhörer da mir in die Ohrmuschel reingeflogen ist, das fand ich faszinierend. Und du hast, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass du nicht spielen kannst, sondern mein Eindruck ist, dass du dass du die Musik so gemacht hast, wie ich sie nie machen würde. Und das fand ich schon als Musiker schon sehr faszinierend, das dann zu hören. Also mir hat das Spaß gemacht, deine Sachen anzuhören.
Okay. Also dieser Hinweis auf John Carpenter, das geht mir jetzt gerade runter wie Öl. Weil, also gerade das zweite Album, das Anna Minaru Album, da gibt der sechste Track, der heißt Anan. Und als ich das Album fertig gemacht habe, habe ich mir die Tracks natürlich, ich habe die ja insgesamt, glaube ich, mit Mixing und Mastering und vielleicht jeden Track 200 Mal gehört, bis der irgendwie so war, wie er jetzt ist. Und bei dem Anan ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, das ist eigentlich von der Stimmung her irgendwo zwischen John Carpenter und Terminator irgendwie sowas. Und ich habe das bloß nicht gesagt, weil ich ja als Künstler irgendwie sage...
Ich hätte jetzt gesagt Jan Hammer, aber
ja,
also John Carpenter bis Jan Hammer, würde ich sagen.
Okay, und aber das ist mir selber aufgefallen. Die Tracks sind aber nicht darauf gemünzt. Also das hatte ich nicht im Kopf, als ich das gemacht habe. Die Tracks sind wirklich so entstanden, dass ich einfach irgendeine Musik gemacht habe und gedacht habe, oh, das klingt hübsch, das benutzt du jetzt mal. Mhm, und das klingst du auch, oh, das klingt auch hübsch, oder das spielst du da jetzt mal ein?
Also so wie alle Musiker.
Quasi, ja, genau. Und also das war, ist jetzt nicht so, ich bezeichne mich jetzt auch mal nicht als Produzenten, sondern wirklich als Musiker. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht spielen kann. Klammer auf, ich habe hier mir zum Produzieren, also zum Komponieren, wenn ich das mache, ich habe mir dieses originale Arturia Keystep gekauft. Ich habe zwar hier die M1, die ist aber im Moment nicht aufgebaut. Ich wollte aber einfach ein kleines Keyboard haben, womit ich einfach mal einspielen kann. Das ist auch so eine Sache. Ich mag das eigentlich nicht auf der Piano Roll in der DAW, da die Noten hin und her zu schieben, sondern ich spiele das schon ein. Aber ich will keine Musiker
spielen.
Ja, ich will keine Musiker beleidigen, wenn ich jetzt live auftreten würde. Das wäre, glaube ich, eine Katastrophe. Also das muss nicht unbedingt sein. Aber das wird dann natürlich hinterher mal ein bisschen korrigiert. Ich versuche auch möglichst in der Musik keine Quantisierung zu verwenden, sondern immer so ein per Hand quantisiert dann so ein bisschen, wenn das nicht gepasst hat. Oder einfach normal einspielen, das Ganze. Also ich versuche da immer so ein bisschen den, das klingt jetzt so überbordend oder so, aber diesen Human Touch da ein bisschen mit drin zu behalten. Nicht beim Rhythmus natürlich und nicht beim Bass. Das muss wirklich straight sein bei mir. Aber dann, wenn ich da improvisiere, irgendwelche Melodien, Klammer auf, Klaus Schulze, Klammer zu, da versuche ich das einfach so zu lassen, wie das halt ist.
Ich fand das zweite Album, also das war jetzt nicht bei jedem Stück so, aber bei dem Opener von dem zweiten Album, ich fand das sehr, sehr filmisch. Hast du das so im Kopf gehabt beim Komponieren, dass du dachtest so, hey komm, ich mache jetzt hier ein bisschen Vogelgezwitscher und dann...
Nee. Gar nicht.
So ein bisschen mit Meeresrauschen rein. Hast du da so eine Filmszene im Kopf gehabt?
Nein, gar nicht. Auch da, also der Opener ist ja das Morn, der Track, die 12:30 geht da, glaube ich. Und
er ist ein ganzer Kinofilm.
Quasi, ne?
Ja, du hast da als Handlung einen kompletten Kinofilm reingepackt. Also wenn ich, das fand ich so faszinierend. Und wie gesagt, auch vom Sounddesign her, ne? Also du hast da sehr filigrane Töne drinne, die halt an Möwengekreische erinnern und noch so viele andere kleine Details. Das ist wie so ein Gemälde, was man sich anhören kann.
Ich habe das, wie gesagt, überhaupt nicht geplant. Alles, was du hörst in diesem Track und auch in allen meinen anderen Tracks, bis auf die Intermissions, die sind schon ein bisschen mehr mit Blick auf, jetzt muss mal was anderes passieren. Aber alle anderen Tracks sind tatsächlich entstanden aus dem reinen Gefühl raus, aus dem reinen Moment raus. Ich habe dieser Opener, der Morn, da ist relativ am Anfang, setzt so eine hauchige Melodie ein. Und das war einfach ein Experiment. Ich hatte da relativ neu den Pendulate von Newfangled Audio. Die werden ja über Eventide vertrieben. Den hatte ich mir einfach mal runtergeladen, weil das ja ein freier Synthesizer ist. Hab mit dem ein bisschen rumgespielt und hab dann diesen Sound bekommen und hab dann diese Melodie gespielt und hab gedacht, oh, das klingt ja cool. Das klingt ja echt einfach. Also, ne, ich sag das jetzt mal so, ich war selber überrascht, wie das dann klingt. Und dann hatte ich diesen Track da in der DAW, also diese Melodie, und habe im Nachhinein erst angefangen, jetzt machen wir da mal ein Pad drunter. Pads übrigens Talmod von Tal Software. Und machen noch einen Bass rein, übrigens auch Talmod. Und diese Möwen, auch Talmod. Ich setze den relativ häufig ein. Also übrigens alle Sounds selber gebaut, nebenbei bemerkt. Ich benutze keine Presets, sondern bei mir entsteht das aus dem, also dieser Spaß, die Musik zu machen, entsteht quasi aus dem Sounddesign, dass ich mich hinsetze und Sounds programmiere. Und irgendwann habe ich mal den Bass da drunter gesetzt. Talmod. Hab dann noch so einen Rhythmus gesetzt. Das war jetzt nicht Talmod, sondern da gibt's einen freien Drum Sample Player, der heißt Citala. Den finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. Ganz, ganz einfache Software, ohne gar nicht großartig mit Klang, hat aber ein paar Klangformungsmöglichkeiten, die ich dann eben auch einsetze mit Automation in der DAW etc. Und damit ist alles gemacht, also in dem Ding. Aber es ist wirklich rein klanggetrieben.
Das wollte ich gerade fragen. Ich fand, wo ich vom Sounddesign sprach, ich fand auch die Percussions haben mir sehr gefallen. Weil es klingt nicht so wie, ne, es klang so ein bisschen wie eine TR an einigen Stellen. Ja, aber dann doch irgendwie nicht so. Und ich dachte so, wow. Ne, wenn so die Hi-Hats so ganz weit oben in den Höhen so vor sich hin zizzeln, wie man so schön sagt. Das fand ich sehr schön, ja.
Ich habe versucht, die Sounds, das sind ja Samples, die im Citala drin sind. Und man kann die aber eben verändern. Die haben dann primitiven Kompressor drin, die haben dann primitiven One-Knob-EQ drin, mit dem man mal ein bisschen was machen kann, aber man dreht einfach mal drin rum und hört sich dann an, oh, was kommt denn dabei raus? Die ursprünglichen Samples sind aber tatsächlich, glaube ich, eine 808, die da drin sind. Zumindest heißt das Sample-Set so. Das heißt irgendwas mit CR808 oder so.
Ja, weil dann hast du die sehr effektiv bearbeitet, dass es halt eben doch nicht so klingt, sondern nur irgendwie. Und es passt alles sehr homogen zusammen. Also das Sounddesign ist dir wirklich gelungen. Ich fand das wirklich gut gemacht.
Vielen lieben Dank. Ich denke selber oftmals darüber nach, wie das passiert. Das ist nicht bewusst gemacht. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich mich auf ganz wenige Synthesizer bei diesem zweiten Album konzentriert habe, nämlich auf den Talmod. Also Peter Grandl von Amazona, ich bin ja ganz im Forum vom Amazona, bin ich ja relativ aktiv, der hat den, glaube ich, mal 2019 vorgestellt. Und das war für mich, ich habe den sofort gekauft, ich habe den gesehen, ich habe gar nicht großartig gelesen, sondern ich habe gesehen, oh hoppla, das ist so ein halbmodularer Synthesizer, wo man auf dem Bildschirm Strippen ziehen kann, und sofort gekauft. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich übrigens überhaupt keine Musik mehr gemacht. Also ich hatte einfach gemerkt, oh, du hast da Lust drauf, das zu machen. Und dann habe ich mir den gekauft und habe erstmal ein Jahr lang wirklich nur Sounds geschraubt. Also wirklich nur diesen Synthesizer kennengelernt. Und dann ist das erste Album entstanden, das Irana Mona EP. Und auch beim zweiten Album ist jetzt wirklich Talmod, 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 Talmod. Talmod, Talmod, Talmod. Und dann kommt erstmal eine Weile nix. Und dann kommen noch drei andere Synthesizer, nämlich der erwähnte Pendulate von Newfangled. Ich habe eingesetzt den Dreamsynth von Cherry Audio. Den liebe ich auch sehr. Den habe ich mir auch sofort gekauft, als der rauskam, als ich gesehen habe, dass der eine String-Sektion drin hat, unabhängig von dem eigentlichen Synthesizer. Also für mich ist das die absolute Pad-Maschine. Also für Hintergrund-Sounds eben. Und dann habe ich noch einen kleinen freien Synthesizer eingesetzt, den Nettle. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er so ganz glasige, flirrende, überschlagende Sounds erzeugen kann. Das hört man in dem Opener, also in dem Morn, auch ganz am Anfang. Das sind diese Möwen. Und dann gibt es da noch so einen zweiten Klang, so einen ganz glasigen Sound im Hintergrund. Und das ist mit dem Nettle gemacht. Ja. Und das waren sie. Das waren die vier Synthesizer. Mit diesen vier Synthesizern ist das ganze Album gemacht.
Okay, das erklärt auch, warum das Ganze an 80er Jahre schon gab und erinnert. Das sind ja doch teilweise, hier, ich gucke gerade hier bei Cherry Audio, Dream Synth, was schreiben sie? Cherry Audio's Dream Synth is a tribute to the celebrated hybrids analog digital synthesizers of the mid to late 90s, 80s. Wobei, wenn man sich die Oberfläche anguckt, das sieht schon ziemlich mächtig aus, das Teil.
Ist aber relativ einfach. Also, der hat sechs LFOs, die man beliebig verteilen kann, auch wenn drei LFOs auf die optisch den Oszillatoren zugeordnet sind. Dann hat er aber zum Beispiel nur einen Filter. Das finde ich sehr schade. Der Talmud hat zum Beispiel zwei Filter. Da kann man wesentlich mehr machen mit dem Talmud. Hat immer auch nur zwei Hüllkurven, finde ich auch sehr schade. Also das Spannende ist dann, dass man die Modulation...
Drei? Ach nee, stimmt gar nicht. Doch, drei. Er hat drei Hüllkurven. ADSR Amp, ADSR 1, ADSR 2. Mit Helmut.
Ich war beim Dreamsynth.
Ach so, okay.
Der Dreamsynth hat nur zwei Hüllkurven. Also das alles, was ich gesagt habe, bezog sich gerade auf den Dreamsynth.
Ach so, okay.
Und was spannend ist, dass man die Effekte von dem Dreamsynth auch modulieren kann aus dieser Modulationsmatrix, wobei er, glaube ich, gar keine Modulationsmatrix hat. Also das muss man direkt zuweisen. Aber um nochmal auf den Sound des Albums zurückzukommen, das kann eigentlich nicht am Dreamsynth liegen, weil der Dreamsynth ist nur punktuell in zwei Tracks eingesetzt. In dem Opener ist er gar nicht drin. Das ist alles, wie gesagt, das ist alles Talmud.
Nein, aber ich sag's wieder, dein Sounddesign ist einfach auf den Punkt.
Okay, dankeschön. Und das zweite ist natürlich vielleicht jetzt, um ein kleines Geheimnis zu verraten, was ich gemacht habe. Ich gucke mir ja ganz viele YouTube-Videos an und ich habe auch keine Berührungsängste. Meine Berührungsangst ist lieber bei YouTubern, wenn die zu hibbelig werden, also irgendwie zu cool sein wollen, dann will ich das nicht sehen. Aber ich kenne natürlich, also wir Elektroniker kennen den Kanal vielleicht nicht so sehr, aber ich bin ganz großer Fan von Produce Like a Pro, dem Kanal, Warren Hewitt. Und Warren Hewitt ist in Los Angeles, glaube ich, und macht Rockmusik, also als Produzent und Mischer und Indie-Singer-Songwriter und so weiter. Also so in der Richtung, in die Richtung geht er. Das hat so gar nichts mit der Musik zu tun, die ich mache. Aber ich bin immer sehr hellhörig, wenn er Tipps gibt, wie man mischt. Und einer der Tipps war, also er benutzt halt Pro Tools und er kommt halt auch von den SSL-Pulten, diese riesen Dinger, die es so gibt. Und wir heute in den DAWs machen sie uns ja überhaupt keine Gedanken mehr, dass wir können ja 20 Instanzen von irgendeinem Hall einsetzen oder so. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich benutze übrigens so Reaper ganz nebenbei. Und ich habe mir zwei Kanäle gemacht in Reaper, eine mit einem kurzen Hall und eine mit einem langen Hall. Und da wirklich ganz klassisch dann von den anderen Tracks Anteile reingegeben und eben in diese Hallräume gegeben. Und der Hall ist in dem ganzen Album, auf dem ganzen Album auch derselbe. Also natürlich mal mit unterschiedlichen Einstellungen. Aber das ist der Valhalla DSP Vintage Verb. Den habe ich eingesetzt. Den habe ich für mich entdeckt damals, als ich losgelegt habe. Und der ist jetzt auf den ersten beiden, auf diesen beiden Alben ist der im Einsatz. Und auch das glaube ich, dass das dazu beiträgt, dass das so ein etwas kohärenterer Sound ist auf dem
das
Album.
Das mag sein, ja.
Ich weiß nicht,
Martin,
ob das...
Der Martin meinte ja vor ein paar Ausgaben auch mal, hätte eigentlich nur den und glaub ich irgendeinen anderen Valhalla. Also,
es gibt dann noch den...
Wozu bräuchte man
halt sehen? Supermassive, oder wie das Ding heißt, der kostenlose. Aber das ist ja eher Delay und granular als.
Nee, der kann auch Hall. Also Supermassive ist ja eher so, wenn der Kollege da einen Algorithmus verkackt, schiebt er den rüber. und dann ploppt er im Supermassive raus.
Das stimmt, ja.
Vielleicht so erklärt. Und dann ist natürlich, wie gesagt, also ich kann es immer nur wieder sagen, Talmud. Der ist halt überall im Einsatz. Also wer sich mal den dritten Track anhört, das Ran, der ist Talmud only. Mhm. Alle Sounds, die man in diesem Track hört, sind mit dem Talmud gemacht. Selbst diese haukenartigen Drums, die man am Anfang, die da am Anfang einsetzen, ist alles Talmud, komplett. Und ja, die werden auch so eine gewisse Klangästhetik haben, diese Synthesizer. Im Moment wüsste ich gar nicht, also bei meinem jetzt in Entstehung befindlichen dritten Album wird genau diese Konfiguration wieder eingesetzt werden, bis auf den Hall. Den Hall habe ich ausgetauscht, weil irgendwann wird's mal langweilig, man will ja auch mal was anderes verwenden. Ich habe den LX24 von Arturia. Der ist in der FX Collection mit drin, die ich mir gekauft habe. Und da habe ich gesagt, den probierst du jetzt einfach mal aus. Das ist ja eine Emulation von dem Lexicon 224, glaube ich. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das probierst du einfach mal aus. Und bisher bringt das Spaß. Klingt auch tatsächlich ein bisschen anders. Also ist es nicht so, dass die alle irgendwie gleich klingen, sondern also ich kann das ja nur so aus, ich bin jetzt ja kein Profi-Produzent und Profimusiker. Ich fange ja erst gerade an mit meiner, ich sag mal, Musikkarriere. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt selber erfahre, wenn ich mal genau hinhöre, dass eben durchaus der LX24 ganz anders klingt als der Vintage Verb von Valhalla. Das finde ich spannend. Das ist einfach spannend, dieses Rumexperimentieren. Ja, vielleicht ein, was ich total spannend finde, also was überhaupt so einer der Antriebe ist. Das eine habe ich schon erwähnt, nämlich dieses Klangbasteln. Also, dass ich wirklich daherkomme, dass ich mir den Talmud schnappe oder den Dreamsynth und dann baue ich mir ein Pad und fahre da total drauf ab, stecke das vielleicht nochmal mit einem zweiten Synthesizer, dass da im Hintergrund schon mal was schwurbelt. Und dann haue ich da ein Beat drüber. Also gut, bei Dub und so weiter, jetzt nicht so irgendwie so ein Techno-Ding, was das kaputt haut, sondern meine Kicks sind ja eher so ein bisschen gedämpft, sage ich mal, ganz bewusst. Und dann finde ich das eigentlich schon cool. Und dann geht das halt weiter. Aber das Zweite ist, dass ich mich tatsächlich versuche, ganz bewusst zu beschränken in dem, was ich zur Verfügung habe. Also ich habe, meine letzte Zählung waren, glaube ich, 25 VSTs, die ich hier installiert habe und Synthesizer und von Effekten ganz zu schweigen. Und ich habe hier 12 Hardware-Synthesizer rumstehen, die im Moment alle null im Einsatz sind. Die werden überhaupt nicht eingesetzt für die Musik, die ich gerade auf den Alben mache, weil ich das irgendwie total geil finde, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aus minimalistischen Mitteln das Maximale herauszuholen. Mhm. Und ich kann das jetzt nicht richtig sagen, weil ich ja die Musik selber gemacht habe, aber wenn die Leute sich jetzt die Musik anhören und mal ernsthaft in sich gehen, ich glaube nicht, dass die sagen werden, dass das alles derselbe Synthesizer ist, der da in 6 oder 8 oder 10 Instanzen
also im Einsatz ist. Ich habe es mir ja angehört und ich hab ganz bewusst da für mich keine Wertung irgendwie reingebracht, so ja, mit welchem Synthesizer hat er das jetzt gemacht oder so, sondern ich habe in die Musik versucht, mich reinzuversetzen, habe reingehorcht, habe auf Details geachtet, was kommt mir da entgegen, wie wirkt das auf mich, wo trägt mich das hin, weißt du? Und letztendlich ist es mir persönlich piepegal, ob das jetzt jemand mit dem Software oder mit dem Hardware oder mit dem Wetware Synthesizer gemacht hat. Das ist, weil es kommt immer drauf an, was wollte mir der der Macher, der Musiker, was versucht er da emotional rüberzubringen? Und ich glaube, dass dir das ganz gut gelungen ist.
Dankeschön. Ich bin auch selber, ich habe das ja gesagt, dass also die Tracks sind ja, ich habe die ja 200 Mal bestimmt gehört. Beim Komponieren hört man die immer und immer wieder und dann geht es ans Mixing. Super spannend übrigens, weil ich habe, wie gesagt, ich habe das ja alles nicht gelernt. Ich bin ja kein Toningenieur oder so. Mhm. Ich habe wirklich gemerkt, dass es auf winzige Dezibelunterschiede in den Tracks ankommt. Mhm. Also teilweise 0,3 dB oder so entscheiden über Erfolg oder Niederlage, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann natürlich auch, dass man die Lautstärkeverhältnisse während des Tracks dynamisch anpasst. Also dass man mal wieder Lautstärken hochfährt oder wieder zurückzieht etc. Das war super spannend für mich. Also das alles zu lernen. Auch hier wieder Produce Like a Pro wird auch dort auch erwähnt. Mhm. Und dann probiert man das einfach mal aus in seinen eigenen Tracks, ne? Dass man das macht. Und aber ich, wie gesagt, Entschuldigung. Und dann natürlich das Mastering. Ich weiß, man soll das Mastering nicht selber machen, man soll das jemandem übergeben. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, du probierst das jetzt einfach. Und beim Mixing und Mastering waren bei mir eigentlich ganz einfache Vorgaben. Alles soll zu hören sein in den Tracks. Also jedes Instrument soll zu hören sein, soll auch irgendwie seinen Platz haben. Und B, die Lautstärkeverhältnisse sollen irgendwie bei minus 16 Lufs I liegen. Das hatte ich mir mal so ausgesucht, weil wenn ich das dann irgend vielleicht mal doch zu einem Streaming-Dienst gebe, im Moment ist es ja in Anführungszeichen nur auf Bandcamp, aber wenn ich das mal in andere Streaming-Dienste gebe, dass es da dann keine Probleme gibt. Das waren die beiden Anforderungen. Das war's schon. Meine Musik ist auch ein bisschen, wenn ich das vergleiche mit anderen Musikstücken, ist ein bisschen leiser. Also andere sind eher so bei 14, 13 Lufs I. Und ja. So, jetzt habe ich die Tracks ja 200 Mal gehört. Und ich, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich weiß nicht, wie es anderen Musikern geht, ob das denen dann zum Hals raushängt, wenn die so einen Track gemacht haben. Aber ich selber mag meine eigene Musik. Ne? Das ist, also ich höre gerne mal wieder diesen Morn, den Opener oder das Anan, wo du ja vorhin gesagt hast, das ganze Album erinnert dich so ein bisschen an John Carpenter. Und Anan ist ja für mich selber, dass das so ein bisschen John Carpenter Richtung ist. Ich höre das wirklich gerne. Und vielleicht sind da jetzt Hörer dabei, ja, der sagt das nur so. Nee, also das ist wirklich Musik, die ich mag, ne?
Ist das nicht eine der Grundvoraussetzungen, wenn man selber komponiert, dass man seine eigene Musik mag? Gibt es Leute, die Musik machen, die ihre eigene Musik nicht mögen?
Jupp, ich. Also es kommt ein bisschen drauf an. Also ich sag so, das Zeug, was ich halt höre und mag, das ist da, wo ich mir halt denke, ja, das würde ich mir jetzt auch anhören, wenn es nicht von mir wäre. Aber das sind bei mir so vielleicht so 20-30%. Der Rest ist Kollateralschaden. Oder? Aber da bist du dann auch manchmal die Frage, willst du konkret was fertig kriegen oder willst du konkret was?
Ja, gut, okay, wenn man davon leben muss und wenn man halt Werbejingles macht.
Es hat überhaupt nichts mit dem Leben zu tun. Ich betrachte das auch völlig separat. Ich würde sogar sagen, von dem Zeug, was ich tatsächlich beruflich auch schon gemacht habe, die paar Dinge, da war vieles deutlich näher an Sachen, die ich selber hören würde. Das eigene Zeug ist das, was eigentlich meistens relativ krass abweicht, wo ich mir auch denke, das ist so weit weg von dem, was du eigentlich magst, aber es ist halt das, was du machst, oder? Mhm. Ja, und wenn dazwischen eben so ein paar geile Ideen sind, die einen tatsächlich auch verfolgen, so die Hooklines, das sind dann meistens auch so die Momente, die dann davon übrig bleiben, wenn man den ganzen Rest schon wieder irgendwie über Bord geworfen. Aber das findet sich auch eher nach so einiger Zeit. Also ich mag es, wenn die Sachen irgendwie 2-3 Jahre kalt stellen und wenn ich sie mir dann quasi irgendwie wieder ausbuddel oder mich einfach dran erinnere, dann weiß ich, dass das halt gut ist, oder? Aber das Allermeiste, das meiste dazwischen, das ist so Füllmaterial, das passiert ein bisschen. Und meistens fließt dann kurz vor dem, eigentlich sagen wir so, bei der nächstbesten Überarbeitung auch wieder raus.
Und das sagst du gerade. Das ist halt das,
was man im Moment gerade wieder fühlt, oder?
Da sagst du gerade was Interessantes. Wie ist das bei dir, Henrik? Wenn du anfängst zu komponieren, ist das bei dir so ein Durchgang? Ich mache jetzt, keine Ahnung, 20 Tracks. Dann höre ich mir das durch, suche davon die 10 besten aus. Die werden dann gemastert. Oder bist du eher so einer, so wie ich zum Beispiel, der fängt irgendwie 3 völlig unterschiedliche Alben an, macht dann so bei bestimmten Gelegenheiten immer mal ein bisschen was dazu, vielleicht mal in einem Track, vielleicht mal in einem anderen Track, und schafft es aber doch irgendwie hinterher sowas Homogenes zusammenzustellen, dass man dann halt schon von den einzelnen Projekten in sich geschlossen sprechen kann. Oder wie ist das bei dir?
Im Prinzip beides. Schon, dass ich viele Tracks mache und die dann im Laufe von einem relativ langen Zeitraum fertigstelle. Mhm. Wenn ich loslege, wie gesagt, ich habe einfach Lust, erstmal einen Sound zu schrauben. Und dann spiele ich irgendwas auf.
Also Sounddesign steht bei dir ganz am Anfang.
Ja, fast immer. Also eigentlich bei allem, was ich bisher gemacht habe, war das Sounddesign am Anfang. Bis auf Far Out is Peace auf Irana Mona. Das ist ein ganz, ganz alter Track von mir, den ich aber nochmal neu eingespielt habe, weil ich den damals, der hat gerauscht wie verrückt, den musste ich nochmal neu machen. Der ist auch mit dem JV1080 und das ist ein Preset-Sound, den ich aber verändert habe. Also auch da kein Preset verwendet, aber egal. Aber alle anderen beginnen tatsächlich mit Sounddesign und zwar auch eher so aus der technischen Sicht. Ich meine, ich bin Softwareentwickler, ne? Also ich interessiere mich natürlich auch für die Technik von dem Ganzen, so dass ich sage, so, jetzt machst du mal ein Pad mit, keine Ahnung, du legst jetzt mal 3 Talmuds übereinander, die da vor sich hinschwurbeln, die auch vielleicht noch im Stereobild nach links und rechts wandern und zwar nicht alle gleichzeitig, sondern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also, dass du im Klangbild schon mal so ein Gewaber hast, sage ich mal. Ne? Das ist du mal als Idee. Und dann kommt halt ein bisschen was dazu. Dann kommt der nächste Sound. Die Lead-Sounds sind ja meistens dann eher, wenn man so ein ganz komplexes Pad hat, dann sind die Lead-Sounds ja, langt eigentlich ein Sägezahn mit Hall dahinter, ne? Also das ist schon völlig ausreichend. Aber das steht auf jeden Fall am Anfang. Und dann mache ich da so 1, 2, 3 Stunden vor mich hin. Dann habe ich da so ein paar Ideen auf der Festplatte und dann bleibt das erstmal liegen. Dann höre ich mir das am nächsten Tag nochmal an und denke mir dann so, oh ja, das war gar nicht schlecht. Oder ich denke mir so, oh wei, hast du dich ja in irgendwas verrannt jetzt irgendwie. Klammer auf, Zitat Klaus Schulze, Klammer zu. Also es bleibt erstmal eine ganze Weile liegen. Ich habe jetzt gedanklich das dritte Album schon fertig. In der Praxis sind es eigentlich nur Hintergrundpads gerade, die da auf der Festplatte liegen, aber die ich einfach mal angelegt habe, weil so als Erinnerungshilfe. Ich habe jetzt im letzten Monat zum Beispiel gar nichts mehr gemacht, weil ich privat auch anderweitig gedanklich beschäftigt war. Ich brauche immer schon so ein bisschen so einen Anschub. Und dann dauert das wirklich, kann ein Track tatsächlich brutto ein halbes Jahr dauern, bis ich den mal fertig habe. Netto sind es dann wahrscheinlich eher so, ich sag jetzt mal, 2, 3 Tage. Also wenn man 8-Stunden-Tag zugrunde legt, also vielleicht so 16 bis 24 Stunden, dann ist so ein Track fertig.
Ich finde diese Vorgehensweise von dir mit der Reduktion Reduce to the Max, das klingt blöd. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass diese Reduktion finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich eine ähnliche Arbeitsweise habe. Also ich habe hier in meinem kleinen Home-Studio, ich habe hier einen großen Schrank, wo die ganzen Geräte alle drinne sind. Da sind sie auch einigermaßen verstaubt geschützt. Und dann hole ich mir halt immer so 1, 2, manchmal auch 3 Geräte und dann arbeite ich erstmal eine Weile mit denen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, weil man dann so oft sich wirklich auf das Wesentliche auf den Klang und auf das Instrument einlassen kann und das auch wirklich dann rausarbeiten kann. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal ein Setup, mittlerweile habe ich den nicht mehr, aber ich hatte mal einen Korg Arp Odyssey. Hm. Hatte dazu noch so ein, zwei Effektpedale hier, Gitarrenpedale. Und das habe ich aber dann wirklich so für, ich glaube, für anderthalb oder vielleicht sogar für zwei Alben einfach mal benutzt. Und dann, ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Das ist irgendwie, es ist halt eine Herausforderung, wenn man sich selber so limitiert, aber andererseits ist es auch irgendwie befreiend, weil du irgendwann beherrschst du das Teil dann so blind, dass du einfach genau weißt, du musst jetzt hier dran drehen, dann passiert das und das und du denkst da gar nicht mehr drüber nach. Das ist dann schon so in den Muskeln schon so drin, dass du einfach das automatisch dann machst. Und das ist eigentlich der ideale Zustand, um sozusagen die Musik dann einfach fließen zu lassen.
Genau, so empfinde ich das auch. Also das ist exakt genauso. Ich müsste jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Mir ist aufgefallen, als ich eben in der Bank gearbeitet habe und relativ viel Geld zur Verfügung hatte, habe ich mir wirklich einen Synthesizer nach dem anderen gekauft. Auf dem Gebrauchtmarkt. Ich hatte zum Beispiel mal ein X5R hier. Also dieses Yamaha Schlachtschiff als Rack. Ich hatte mal einen, vielleicht, der ist relativ unbekannt. Die Firma nannte sich Marion. Das war die Firma von Tom Oberheim, als er seinen eigenen Namen nicht mehr verwenden durfte. Mhm. Und der Synthesizer war der MSR2. Und es ist quasi so die weitergedachte Version vom Matrix 1000.
Wollte ich gerade sagen, ist die weitergedachte Version von Matrix 1000, genau.
Ganz genau.
Schöner Flächenleger.
Absolut. Aber ich hatte hier so viel Kram, dass mich das eigentlich erdrückt hat. Das war der Zeitpunkt, wo ich gar keine Musik mehr gemacht habe. Und dann habe ich auch ganz viele Geräte wieder verkauft. Eben den MSR2 habe ich wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, du machst da einfach nichts mit. Andere Geräte habe ich behalten. Ich habe zum Beispiel noch ein Ultra Proteus. Die Programmierung ist ganz genau.
Mit den Z-Plane-Filtern.
Ganz genau. Und wenn man sich da mal reinfuchst in diese Z-Plane-Filter, und in Erinnerung behält, das Ding ist ja 32-stimmig, aber der kann ja auch Sounds stacken. Und wenn man dann Sounds übereinander legt mit verschiedenen Z-Plane-Filtern, das ist eigentlich auch die Wahnsinns-Pad-Maschine. Also das sind so Synthesizer, die reizen mich technisch auch einfach. Deswegen habe ich den behalten und den Marion, ja, der hat mich irgendwie, klar, da ist natürlich dieser Africa-Sound von Toto logischerweise drauf. Ne? Aber ich verrate jetzt auch mal, jetzt werden wahrscheinlich auch einige Leute ganz böse auf mich werden, wenn ich das jetzt sage. Mich reizen analoge Synthesizer so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde die Sounds, also wenn man jetzt so sagt, Minimoog, Prophet 5, Jupiter 8, was haben wir denn noch? Arp 2600, mal diese oder Memory Moog etc. Diese ganzen Schlachtschiffe, mich reizen die überhaupt nicht. Und jetzt nicht falsch verstehen, natürlich sind das super geile Synthesizer, ne? Wenn man sich 80er Jahre Popmusik anhört und New Wave und Neue Deutsche Welle und so weiter, was die da rausgeholt hatten aus diesen Geräten, das ist der Wahnsinn. Nur eben nicht für mich. Ich finde digitale Synthesizer viel, viel spannender für mich. Also ich habe hier auch nur zwei analoge Synthesizer. Der eine ist der Puls 1 von Waldorf.
Ah, okay.
Das gehört auch zu dem Synthesizer-Park, den ich wahrscheinlich nie verkaufen werde. Und dann bin ich ja so ein bisschen am Reindenken in Euro-Rack. Aber ich traue mich noch nicht damit anzufangen, weil das tut immer dem Bankkonto
also das, nicht so richtig gut. Das war's dann mit der Musik, würde ich sagen.
Genau. Ganz genau.
Ich habe ein gutes Mittel dagegen. Du musst dir, kennst du VCV-Rack?
Ja, natürlich.
Ja, da kriegst du ja schon mal so einen Eindruck, was dich da erwartet.
Ja, ich, ob wenn ich mir sowas zulegen würde, ich im Moment absolut nicht, ne? Das sind nur Gedankenspiele. Aber was ich mir tatsächlich gekauft habe, um mal so in Eurorack reinzuschnuppern, das ist der Pittsburgh Modular Tiger. Der steht hier bei mir. Und mit dem habe ich auch großen Spaß. Ich merke bloß irgendwie, so richtig passt der auch nicht in meine Musik rein. Das irgendwie ist natürlich Quatsch, weil sobald
kann
du den
nicht so gut nachvollziehen. Ja, ja, doch. Es ist schon so. Es gibt so Traum-Synthesizer. Ich habe so meine Erfahrungen da auch gemacht.
Ja. Ich ist sag natürlich nur jetzt
IntelliGel Cascadia.
Okay, sagt mir jetzt nichts. Das ist ein Modul, oder?
Jein. Das ist ein semi-modularer Synthesizer von IntelliGel. Die sind ja eigentlich Eurorack-Hersteller. Und die haben halt einen kompakten Semi-Modularen rausgebracht.
Ja, ah, okay.
Sozusagen vorgepatcht ist, hat aber die ganzen Patchboxen ausgeführt, ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein klassisches Eurorack-System, nur halt ein einziges großes, dickes Modul. Ist entsprechend kostspielig und ich fand den total geil, als der rauskam und wollte den unbedingt haben. Und ich habe mir dann tatsächlich dann vor einigen Monaten den Spaß gegönnt, habe dafür alles Mögliche verkauft und habe dann ziemlich schnell ernüchternd festgestellt, dass ich den Sound gar nicht verwenden kann in meiner Musik und mir das gar nicht so gut gefällt.
Sehr schön.
Hat aber den schönen Nebeneffekt, dass ich hier mal wirklich alles abgespeckt habe und mittlerweile so relativ, also auf 12 Synthesizer komme ich nicht mehr. Das ist okay. Bei mir doch deutlich weniger jetzt.
Ja.
Und das ist auch gut so. Soll auch so bleiben.
Ja. Ich habe, wie gesagt, den Tiger habe ich mir gekauft. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich finde, ich habe großen Spaß mit dem Tiger.
Die Dinger sind gut.
Genau. Also ich komme nicht an den Punkt, dass ich tatsächlich mal irgendwie das Ding in der Musik einsetze. Also irgendwie. Wobei natürlich bei, wenn ich jetzt mal so Ambient-Richtung gehe und Dub Ambient, setzt halt einen Hall und Delay hinter und schon hast du irgendwas, was du im Ambient einsetzen kannst, ne? Und was dann auch interessant klingt bei dem Synthesizer. Und dann drehst du, während du das spielst, noch ein bisschen an den Reglern rum. Der Tiger hat ja dieses ganz tolle Feature, eins der tollen Feature, was mir sofort aufgefallen ist, dieses Morphen der Wellenform. Ne? Also und das und dieses, wie nennt man das, wenn die Wellenform abgeschnitten wird und quasi gespiegelt wird? Wavefolding?
Die abgeschnitten wird und
wird? Es war falsch erklärt.
Also Wavefolding ist einfach, wenn die Wellenform ja halt gefaltet wird und dann kriegst du halt diese
Obertöne
halt mit rein.
Genau. Ich meinte Wavefolding. Ich meinte, das andere war falsch erklärt. Da einfach ein bisschen rumdrehen an den Reglern, also das ist schon echt cool, das Ding. Das bringt schon wirklich echt richtig Spaß. Ja, das sind so die beiden analogen Synthesizer. Dann habe ich hier noch stehen, das ist ja nur so ein halbanaloger, ganz, ganz großer Wunschtraum von mir, den Pro 2 von damals noch DSi.
Ah, den hatte ich auch mal. Oh, klebt bei dir auch die Tastatur?
Nee.
Bei meinen klebte die Tastatur. Ich musste erstmal alle Tasten drücken, nur um dann irgendwie 10 Minuten später dasselbe nochmal machen zu müssen, weil die Tasten dann so irgendwie angeheftet waren. Das war ziemlich eklig. Ich weiß nicht, was Sequential da verbaut hatte.
Also bei mir gar nicht. Bei dem, den ich habe. Und ich habe ihn ja auch gebraucht gekauft. Also das war überhaupt nichts. Der hat ein bisschen andere Probleme, aber das ist nichts, was man mal mit Tasten reinigen irgendwie.
Das ist der erste Sequential Synthesizer, der erste Dave Smith Synthesizer, wo Dave den SSM 2044 Nachbau vorgestellt hatte. Ah. Davor hatte er ja immer nur Synthesizer, hier sowas zum Beispiel wie den Mofo.
Ja.
Mofo 4X mit ZEM-Filter.
Okay.
Und der Pro 2 war tatsächlich der erste, der diese SSM 2044 Filterschaltung hatte, die dann auch nachher im Prophet 6 zum Einsatz gekommen ist übrigens.
Ah ja, okay. Also ich finde den Synthesizer jetzt aus anderen Gründen unglaublich inspirierend. Erstmal 4 Oszillatoren. Und zwar digitale Oszillatoren, aber 4 Oszillatoren mit nicht nur mit einem ganzen Haufen Wellenform drin. Dann der Sequencer. Du hast, lass mich lügen, Ich glaube, du hast 16 Lanes, also eine für die Tonhöhe, ganz normal.
Wovon was reden Sequenz wir halt gerade?
Vom einem Pro 2
wir reden von dem
8er 2, ja, ja, stimmt, klar.
Wir reden von einem 2er, nicht von einem 3er. Der 3er nee, ist auch cool.
Ich hatte den 12er im Kopf, deswegen.
Nee, von einem 12er reden wir nicht. Wir reden über einen Monophon, der aber Paraphon spielbar ist. Der naja. Der Pro 2 ist Paraphon vierstimmig. Stimmt. Also nicht,
das war ja der 12er war die große Digitalschleuder und dann hat er das Filter entwickelt und hat
den 2er richtig, gemacht. Richtig, genau. Der 12er hat noch das ZEM-Filter.
Sequencer, wie gesagt, also als ich das, du hast bis zu 15 Lanes, die du auf beliebige Parameter dann legen kannst.
Mhm.
Da kann man sich ja vorstellen, was da abgeht, wenn man da irgendwelche Sequenzen macht. Was mir sehr imponiert hat, ist in der Effektkette dieses Delay, womit man dann ja auch, wie nennt sich das aus dem Physical Modeling? Dieses
K-plus Strong Synthese.
Vielen Dank. Genau, da geht ja auch was mit dem Synthesizer. Für mich ist das eine Traummaschine, eine absolute Traum, eine Modulationsmatrix, die auch diesen Namen verdient. Ich gucke das auch bei Synthesizern immer sehr, ob die eine Modulationsmatrix haben. Was natürlich nichts bringt, wenn die jetzt nur zwei Hüllkurven haben, dann ist da ja nicht viel, was du irgendwie als Quelle verwenden kannst oder so. Aber bei dem Synthesizer für mich ein absoluter Traum. Ist interessanterweise auch noch nicht in meiner Musik drin. Also wie gesagt, im Moment konzentriere ich mich auf Software-Synthesizer und das natürlich auch, um produktiv zu bleiben. Also einfach um, das wird aber alles kommen, dass die Synthesizer hier jetzt mal aufgebaut werden. Ich habe fest vor, ein Konzept wird sein, dass ich ein Album mache nur mit Korg-Synthesizern. Ich habe 4 Korg-Synthesizer, die M1, schon erwähnt. Ich habe den EX8000, also die Modulversion vom DW8000.
Ah, herrlich.
Ich liebe das Teil, wirklich. So ein toller Sound. Dann habe ich mir den MS2000R gekauft, also auch die
Rack-Version. Auch wieder DWGS.
Ja, genau. Und ich habe den, ich wollte den einfach, das war auch so ein Kauf und ich habe den sehr günstig gekriegt, den 01RW, also quasi den Nachfolger von der M1, auch als Rack-Version. Und was ich unbedingt noch haben möchte, ich hatte den mal, habe den aber wieder verkauft und ich möchte den wieder haben, den Z1. Den will ich unbedingt wieder haben. Und dann wird es ein Album geben, das mal eben nur mit Korg-Synthesizern gemacht ist. Und ich weiß ganz genau, dass die M1 da auch klangtechnisch eine große Rolle spielen wird.
Was ist mit den ganzen neuen, also neueren Korg-Synthesizern? Monolog, Minilog, Drumlog, Minilog XD, King Korg.
Prolog, das ist den Prolog.
Den Prolog habe ich vergessen. Das, du hattest ja gesagt, dass das eher nicht so was für dich ist. Aber die haben ja mit dem Beginn mit dem Minilog XD, die haben ja diese Möglichkeit, da zusätzlichen digitalen Oszillatormodelle von anderen Entwicklern reinzuladen. Ist das nichts für dich, was dich vielleicht reizen könnte?
Im Gegenteil, das ist sogar unbedingt etwas für mich. Aber Gastherapie. Also der Minilog XD ist, ich war locker 20, 30 Mal davor, dass ich jetzt auf den Kaufbutton klicke. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, du hast hier so viel Zeugs rumstehen, was jetzt schon nicht im Einsatz ist und jetzt hier schon einstaubt. Ich sagte MS-2000R, ne? Ultra Proteus, Waldorf Puls 1, sind alle nicht im Einsatz. Also nutz erstmal das Zeug und dann sehen wir mal weiter. Auch ich bin komischerweise, also was heißt komischerweise, aber ich bin eigentlich Fan von Korg. Ich bin nicht so sehr Fan von Roland, was nicht heißt, dass ich die nicht mag, aber das ist jetzt so, wenn Korg ein neues Gerät rausbringt, dann bin ich da erstmal sehr interessiert. Also auch Stichwort Drumlog, ne? Auch mit diesen ladbaren User-Systemen, die man da eben reinladen kann in das Ding. Aber ich habe hier einen Tempest von DSI und ehrlich gesagt, der Tempest ist ein Quell stetiger Freude. ich wüsste nicht, warum ich mir jetzt einen Drumlog kaufen soll. Also ist das natürlich noch ein bisschen was anderes.
Wenn man dann natürlich so einen Boliden hat, dann will man denn jetzt nicht unbedingt noch einen Drumlog haben.
Ganz genau. Und irgendwann, ich wollte unbedingt eine Drum Machine haben und habe mir tatsächlich vor einem Jahr mal aufgeschrieben, was gibt es denn alles so am Markt. Und dann bin ich so auf 20 Geräte gekommen und dann war das nächste Argument, wie universell sind die einsetzbar? Und dann sind eigentlich 4 Geräte übrig geblieben, nämlich die Alpha Bass von Jomox. Und ich hätte wirklich, also ich hätte so gerne ein Gerät gehabt von Jomox, weil ich Jürgen Michaelis, ich finde das, wenn es irgendwo den Sunsyn kaufbar, also preislich erhältlich, ich würde mir das Ding ja sofort kaufen, ne? Auch wenn es ein komplett analoger Synthesizer ist in dem Fall. Aber der hat ein paar Features, die ich noch nicht entdeckt habe bei anderen Synthesizern, aber du kriegst das Ding nicht. Egal, also Alpha Bass wäre dabei gewesen.
Das ist echt ein seltener Synthesizer, der.
Ja. Und
den gab's nicht.
Also du bist bei mindestens 10.000 Euro, wenn du den gebraucht kaufen willst. Und das bei aller Liebe. Nein. Nein, das Geld gebe ich nicht aus. Dann wäre übrig geblieben der TR8S von Roland. Finde ich gut. Natürlich der von Elektron, der Analog Rhythm. Also Rhythm. Mhm. Und Bo Beats in the House. Und sorry. Ich liebe den. Der wird den Podcast jetzt nicht hören, aber ich liebe Bo Beats. Ich finde den super toll. Der hat so eine tolle Persönlichkeit, deswegen, das war jetzt keine böser Seitenhieb irgendwie
auf. Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der das den Typen auch nur erträglich findet. Jetzt hältst du da Lob und allein auf ihn.
Ernsthaft? Nee, ich finde den auch erträglich. Der ist gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Also nee. Ich meine, der hat eine ganz lockere, lässige Art, irgendwie die Sachen zu erzählen. Also
ganz genau. Und ich mag den total gerne. Also ich habe auch mal eine Zeit lang, habe ich den Kanal eigentlich nicht gemocht. Und dann hat er aber diese wie nennt sich das bei ihm? Summer of Thins, wo er alle möglichen anderen YouTuber einlädt, was zu machen. Und das fand ich super sympathisch. Unter anderem auch übrigens Ricky Tiness. Und Ricky Tiness gehört zu den einen der 2 YouTube-Kanäle. Wenn der ein Video rausbringt, dann lasse ich alle stehen und
liegen. Einen der 2 YouTube-Kanäle, die du regelmäßig guckst.
Nee, einen der zwei YouTube-Kanäle, wo ich alle stehen und liegen lasse, wenn da was rauskommt. Das wollte ich sagen. Ich habe hier ungefähr 20 YouTuber, die ich gerne schaue. Der andere ist übrigens, nur dass ich das mal erwähnt habe, Once Upon a Synth heißt er, glaube ich. Der hat lange nichts gemacht. Und jetzt hat er mal wieder ein Video rausgebracht.
Den kenne ich doch auch. Warte mal. Once Upon a Synth. Kenne ich den? Der ist doch. Ach, der! Meine Güte, der hat ja seit Ewigkeit nichts mehr gemacht. Zuletzt vor 5 Jahren.
Richtig, richtig. Und wenn man den noch nicht kennt, die ganzen anderen Videos, die sind einfach klasse. Das ist, der ist so cool, der Typ. Das ist, also, auch Quell großer Freude. Ja, egal. Bo Beats. Wie bin ich jetzt auf Bo Beats gekommen?
Er ist auch Spieleentwickler.
Okay.
Nebenbei bemerkt.
Das wusste ich jetzt nicht.
Sein letztes Video wurde vor 2 Tagen gepostet. How I wrote 200 songs for my game.
Ja, man nutzt seinen YouTube-Kanal halt auch für Werbung, nicht?
Ja, also das...
Wer ist? Bo Beats?
Once Upon a Synth.
Ach, der, ja.
Ein Quell großer Inspiration für mich.
Bo Beats, ey. Der kriegt noch nicht mal FM richtig erklärt. Der kriegt kein Spiel programmiert, tut mir leid.
Bob Eats.
Ja, ein Quell großer. Also, kennt ihr das r/Synthesizer-Circuiture-Credit?
Nee.
Ist sehr zu empfehlen. Also als da MOOC verkauft wurde, war da absolute Heilung.
Okay.
Und da kommen eben die Bob Eats Witze auch willig. Also wahrscheinlich nicht her, aber da kommen sie gefühlt jeden zweiten Tag.
Okay. Ich mag den. Ich stehe dazu, ich mag den. Ich finde den, das ist auch genauso wie, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt werden wahrscheinlich noch mehr Leute aufschreien. Ich finde, wenn ich mir ein Video von dem anschaue, den ich jetzt gleich nennen werde, habe ich danach einfach immer gute Laune. Und zwar Dr. Mix.
Oh nein.
Oh doch.
Ach, oh nein. Oh, oh bitte doch. Nicht. Oh nein. Ich habe noch sein Unboxing-Video zum Polybrute vor den Augen, wo er dann mit der ganzen Hand auf diesen wirklich fragil zu benutzenden Touchpad-Controller rumgepatscht hat, wo ich denke so, Alter, was machst du da? Da kriegt man ja die Kratze, wenn man da sieht. Und ich mag diese aufgesetzte Art von ihm nicht. Also
furchtbar. Das stimmt.
Der Mann kann spielen. Also das
er kann richtig gut spielen.
Ich finde das gut. Ich finde das ein wesentlich weniger schlimmes Guilty Pleasure als das andere.
Das ist das, was ich halt sehe. Ich habe zwei Analysevideos von ihm gesehen, also Analyse in Anführungszeichen. Einmal hat er mit dem Matrix-Brut was Kraftwerk die Roboter nachgemacht. Das fand ich toll. Deswegen bin ich überhaupt auf seinen Kanal gekommen, weil Kraftwerk-Fan. Und das zweite Mal hat er von Kraftwerk, glaube ich, war das Autobahn? Ich glaube, das war Autobahn, das Album. Hat er mal analysiert. Und dann fängt er bei einem Track, was heißt, sein Plattenspieler, also sein Turntable steht da auf seinem Rhodes oder was das ist. Und oben spielt der Plattenspieler und fängt da an zu improvisieren auf seinem Rhodes. Da habe ich gedacht, Alter, ich bin so weit entfernt von dem, was du kannst.
Spielen kann er wie ein junger, ein älterer Gott.
Und dann müsst
das
ihr
muss
sehen,
man ihm lassen.
Ihr kennt bestimmt auch den Kanal, den gibt's noch gar nicht so lange. Der hat erst, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr angefangen. Anthony Marinelli. Der war wohl bei Michael Jackson ganz oft dabei, wenn es um Synthesizer-Programmierung ging. Und der hat ganz, ganz viele Videos gemacht, wie die Sounds auf den verschiedenen Michael Jackson-Alben entstanden sind. Super spannend, was die für einen Aufwand getrieben haben damals mit, dass die diesen Sound hinbekommen haben. Das sind auch alles so Sachen, man muss Michael Jackson nicht mögen. Das ist bei mir auch so ein Ding. Ich sehe halt immer, was ich für mich rausziehen kann. Ne? Also der Mensch selber interessiert mich erstmal gar nicht so sehr, wenn er nicht zu nervig ist. Aber was die dann können, was die gemacht haben. Und ich lehne jetzt etwas nicht ab. Wie gesagt, Anthony Marinelli, Michael Jackson, ich lehne das nicht ab, weil der Michael Jackson gemacht hat. Der hat auch ganz viele andere Sachen gemacht. Und Dr. Mix war mal bei Anthony Marinelli, ich glaube in Los Angeles ist der. Und da ist Dr. Mix ganz anders. Da stellt quasi Anthony Marinelli Dr. Mix vor, also umgekehrt. Und da ist dieser, wie heißt er noch? Ich habe jetzt den Namen gerade vergessen. Dr. Mix ist da ganz anders. Also viel, wenn er nur so wäre, wäre das auch ein bisschen sympathischer. Aber wie gesagt, ich finde die Art, ich habe immer gute Laune. Wenn ich den gesehen habe, ich sitze hier immer und klatsche in die Hände und habe irgendwie meinen Spaß, wenn ich das Videos von ihm sehe. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Wie bin ich denn jetzt auf Dr. Mix gekommen?
Das ist so unsere Spezialität in diesem Format.
Sehr schön. Da bin ich ja genau richtig hier. Ich wollte auf das Thema, wir sind, glaube ich, ursprünglich mal von Synthesizern, Korg-Synthesizer und wenn neue
Korg-Synthesizer. Genau, du wolltest ein Korg-Only-Album machen.
Ganz genau. Und warum ich mir jetzt kein Minilog XD gekauft habe, ich finde zum Beispiel von Korg auch den Nautilus unglaublich geil, den Synthesizer, was ja auch eigentlich eher wieder eine Workstation ist. Aber ich sag mal so, wenn jetzt man das Keyboard hat, vielleicht ohne Aftertouch, ich keine Ahnung, Tastatur kann ich nichts drüber sagen, aber was die alles für Klang sind, Möglichkeiten in dem Ding drin haben, und der ist ja nicht so teuer ohne die Aftertouch-Tastatur, der kostet irgendwie 1800 oder so. Also wenn da jemand ist, der mal so ein All-in-One-Synthesizer haben möchte und er weiß noch nicht so genau, was er jetzt eigentlich machen möchte, guckt euch das Gerät an. Das ist
oder, holt euch einen, oder holt euch einen gebrauchten Kronos 2, der kann genau dasselbe, aber man kann ihn bedienen.
Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Knöpfe, aber, Junge, Knöpfe.
Kronos, genau.
Der Nautilus hat doch irgendwie sein Display und dann hat er irgendwie noch drei Potis auf der Seite und das war's. Das Ding ist fast mehr Preset-Player als das Teil, was Arturia da letzte Woche rausgeschissen hat.
Okay. Das Arturia-Teil ist auch nicht meins. Ich bin Fan von Arturia, aber das ist so, ich finde, das könnte mir vorstellen, dass für Leute, die auf der Bühne sind und diese Sounds brauchen, weiß ich nicht.
Also Tobi ist jemand, der auf der Bühne ist mit solchen Stage-Keyboards und er hat schon eine sehr vernichtende Kritik abgeliefert.
Okay.
Es geht nicht um die Sounds. Es geht darum, dass, schau mal, wir hatten es vor davon. Ich wäre fast reingesprungen. Hier, M1, 16-facher Multimode. Arturia hat zwei Parts. Die anvisieren das Teil an Leute, die zu Hause mit der V-Collection sitzen und dann ihre Sounds bauen und dann auf das Gerät laden. Und das Teil hat zwei Parts. Wenn das Ding 16 hätte, super. Sofort, also das wäre State of the Art gewesen. Wenn das Teil 8 gehabt hätte, auch okay, weil kaum jemand splittet 16 Sounds auf, weil dann kommt ja sowieso mit dem Rechner und diversen unterschiedlichen Geschichten. Wenn es 4 gehabt hätte, plus einen anständigen Layer-Konzept, super. Das hätte sich bei Newcomer-Bands sehr gut durchsetzen lassen. Weißt du, so Schülerband, der lokale Tenzing, irgendein Kiddie, wo die Eltern ein bisschen mehr Geld haben. Irgend so Konfirmationsgeschenk, keine Ahnung. Das hätte funktioniert. Stattdessen hast du keine Möglichkeit, die Klänge zu mischen und zwei Parts. Sorry, das ist nicht bühnentauglich. End the rant. Ich will das nicht
du
noch alles
wiederholen. Du sprichst da was ganz Interessantes an. Das ist mir bei den aktuellen Synthesizern sowieso aufgefallen. Bei den Synthesizern, so diese Digital-Synthesizer aus den 90ern, sag ich mal, die haben damit wirklich geprotzt, dass die jede Menge Parts haben. Ich sag mal JV1080, 64-stimmiger Synthesizer mit 16 Parts. Da kann man echt richtig was mit anfangen. Ne?
Weil es keine Computer gab.
Ja, aber wenn ich mir jetzt angucke, nochmal WaveState, Korg WaveState, 96 Stimmen die Hardware-Version mit Tastatur, 120 Stimmen die Modulversion. Ich weiß gar nicht, ob es die inzwischen schon. Und dann kein Multipart und ein Stereoausgang. Also gut, da Multipart natürlich auch nur ein. Kein Multipart, auch kein Stereo, keine mehreren Ausgänge. Aber 120 Sacklänge, braucht man das bei so einem Synthesizer? Ich stell das so ein bisschen in Frage. Also
gut, der geistige Vorvater war ja die Korg Wave Station. Wie war die aufgebaut? Ich bin da nicht
so. Ich glaube, die war 32 Stimmen. Bin mir nicht sicher. Aber die konntest du natürlich
auch. War die multitemporal?
Ja, die war multitemporal. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich glaube nicht. Die Wave Station war ja noch in dem Bereich so der Korg M1, 01 RW und so weiter. Und dann kam ja die Wavestation. Und die hatte, glaube ich, auch noch 6 Einzelausgänge, also 3-mal Stereo. Die M1 übrigens auch, ne? Die hat 3 Stereoausgänge. Und jetzt bringen sie einen Synthesizer mit 120 Stimmen und monotembral? Hä? Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich verstehe es einfach nicht. Weil so ein Synthesizer, sagen wir mal, wenn er 2 Stereoausgänge hätte, im Studio kann das Ding für 2 werken, ne? Ohne Probleme. Könnte man einsetzen. Vielleicht machen sie es deswegen bewusst nicht, dass das Marketing sagt, ja, die Leute sollen sich 2 Synthesizer kaufen oder keine Ahnung.
Oder der Raspberry Pi, der da drin ist, bricht zusammen. Das kann ja auch sein. Also, wie gesagt, das Ding ist bis zur letzten Schraube irgendwie kalkuliert, dass man es knapp verkauft bekommt, ohne dass die Marge völlig zu Boden fällt. Ich glaube auch, die sind in so einem hässlichen Preissegment, wo es halt nebendran wirklich eine Tonne an Dingern gibt und Behringer unterbietet dir eh alles. Also, das ist marketingtechnisch eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Aber ich glaube halt, und der Mokulator stimmt ja im Forum drüben auch regelmäßig irgendeine Wutrede auf den fehlenden Multimode an. Ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt, dass man das weglässt, weil wie gesagt, für die Bühne, da nimmst du einfach dann, also spätestens seit jetzt diesen MacBooks, den neuen, den ARM MacBooks, ist das einfach sozusagen der Way to go. Oder du nimmst halt ein Gerät mit und willst es dann auch bedienen. Also ich hatte eine Weile lang Novation Summit und Ich hatte eine Menge Schwierigkeiten mit dem Ding, weil es einfach nicht die Art und Weise ist, wie ich funktioniere. Aber beim Multimode habe ich mir halt auch ständig gedacht, du musst gucken, sind die, was ist gerade aktiv, was brauchst du gerade, das, diese ganze Art und Weise, wie man heute einen Synthesizer baut, das ist nicht für Multimode ausgelegt, außer es ist aus irgendeinem Grund gerade der Super Gemini, der hat nämlich beide direkt auf der Front. Und Novation hätte sich auch einfach Mühe geben können und alle diese Taster, also die, nee, die Status-LEDs, von denen es ja einige gibt, die hätten sie zweifarbig machen können. Wenn der ganze Synth klar orange oder blau wäre und nicht einfach nur das Multimode-Panel, dann wäre es kein Problem, dann wüsste man sofort, wo man ist. Aber so hast du effektiv 62 Regler, die eingreifen und musst kurz gucken, in welchem Mode bin ich überhaupt. Wenn du das mit mehr als zwei Modes überhaupt schon machst, und dann ist das Ding ja auch noch Hybrid. Das heißt, du musst die Analogfilter reinbauen. Also da ist schon dann irgendwann auch Platzproblem. Aber bei digitalen Synthesizern, ja, da verstehe ich es halt auch nicht. Vor allem, weil du halt, du erziehst die Leute dran, dass sie eigentlich für jeden Furz eine Spur aufmachen. Mhm, und genau. Vielleicht ist auch das so der Grund, dass du den Leuten halt sagen kannst, ja, hier, Dawless, what you see is what you get, oder? Aber dann stellst du wieder 150
davon hin. Das erklärt doch auch den Erfolg dann von solchen Geräten wie Ableton Push 3, ja, Standalone DAW quasi, oder Akai MPC oder Maschine Plus im
weitesten auch die Sinne. Elektrons.
Also die ganzen Digitag Elektrons,
läuft,
ja, genau.
Ja, der Digitag läuft ja wie blöd, der hat 16 Parts oder 8 intern, 8 extern, oder?
16 Parts, genau. Und auch, okay, beim Digiton sind es nur 4, aber immerhin.
Plus 4 externe, also.
Richtig.
Also das ist, also wie gesagt, die Leute würden da eigentlich drauf abfahren, aber ja, also ich fand's halt auch schwach, weil sowas wie jetzt Novation Circuit, wenn du da noch einen Synthesizer hättest mit zwei Parts, ich habe den Summit mal ein paar Mal damit angefeuert, das hat schon Spaß gemacht, aber gleichzeitig sind's halt auch nur zwei. Ich hätte wirklich gerne 4. Gleichzeitig sind halt zwei schon recht schwer zu managen, wenn du aus einer Richtung kommst, wo du da nicht autistisch genug bist, um dich da reinzufuchsen, weil das ist, glaube ich, der andere Punkt. Und der Kram damals, der war halt auf diesen Multimode wirklich ausgelegt. Die Leute haben Multimode gedacht. Die Leute haben den Multimode auch so ein bisschen gebraucht. Oder sie haben halt wirklich Retrogramm gemacht und dann hatten sie ja nicht mal Speicher. Und heutzutage ist das alles wieder so ein bisschen, also du hast halt das Sky is the Limit auf der einen Seite und du hast, the limit is the sky, oder the heaven, eher gesagt, oder was du halt dann den Fanatikern verkaufen kannst, die mit Multimode sowieso nicht umgehen können, selbst wenn sie wollen würden.
Ich sehe das ja genau aus der anderen Richtung. Also ich bringe meine Musik ja nicht auf die Bühne, noch nicht. Klammer auf, oh Gott, dass hier was passieren sollte. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Aber gut, da würde ich mich dann mit befassen. Aber ich sehe es ja aus der anderen Richtung, also als Studiosystem. Und Beispiel Waldorf Iridium und Quantum. Iridium hat auch nur in Anführungszeichen einen Stereoausgang. Quantum hat zwei. Und der Quantum kann trotz 16-stimmig ohne Probleme in meiner Musik arbeiten für zwei. Überhaupt kein Thema. Vielleicht sogar für drei, wenn man das nur als Mono nimmt. Obwohl, nee, er ist ja nur Duo, also in Anführungszeichen, nur Duo-Timbral. Und dann habe ich gleich noch einen Synthesizer genannt, der ganz, 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 ganz oben auf meiner Einkaufsliste steht. Das ist auch so ein Synthesizer. Da muss ich, glaube ich, alles freiräumen, gedanklich. Und auch in meinem Zimmer und mich dann irgendwie ein halbes Jahr erstmal einschließen, um den irgendwie zu umfassen. Aber ja, wie gesagt, dieses, ich verstehe es auch nicht, mit dem, dass die nicht multitimbral sind. Keine Ahnung. Synthesizer. JV1080 hat, glaube ich, der 6 Ausgänge, also auch 3 Stereo. Bin mir jetzt gerade, also mindestens. Ja, und das kann man auch nutzen, ne? Also das passt schon für die Musik. Wenn man da entsprechend diese Stimmen einsetzt, dass man drei gleichzeitig irgendwie Sounds mit dem Synthesizer macht. Naja, gut. Ist halt so.
Ist das Ganze vielleicht ein Opfer der Digitalisierung? Weil viele, ich sag mal, von den professionellen Studios, von den professionellen Musikern arbeiten halt eher in the box, im Rechner. Also wie du jetzt auch, ja, ne, gemacht hast.
Dass das gar nicht mehr gefragt ist, quasi.
Richtig.
Das war ja mein Kann Take vorher. Ja. Ich glaube schon. Also der Rechner ist halt noch oben offen. Und wenn du da noch Spezialisten nachläufst, dann können die eigentlich, also dann können die im Studio eh Step by Step sein. Und auf der Bühne nimmt man die auch nur mit, um spezifisch zu sein. Also klar, jeder hat seine Workstation, jeder hat seine Nordstation und ist zufrieden, wenn er die splitten kann. Aber ich würde jetzt einen Rev 2, wenn ich denn sowas besitzen würde, den würde ich auch nicht auf die Bühne nehmen, um da vier Sounds gleichzeitig draus abzuspielen. Erstens habe ich diese Dicke nicht, also der ist ja relativ dick. Ich brauche diese Wucht nicht viermal in meinem Sound, weil sonst wird es langsam ziemlich voll. Und andererseits, wenn ich das dann brauche, dann mache ich, also ich sag mal so, dann tendiere ich eher wieder in eine Richtung, Musik zu machen, die sowieso aus sehr vielen spezifischen Spuren besteht. Und dann kann ich mir auch, sollte ich das will, ich brauche einen zweiten Ref auf die Bühne zum Reingreifen stellen. Und im Studio gehst du halt Step by Step ran. Da ist Multimode sicher praktisch, wenn du was bauen willst, oder so große Split-Patches und so, oder aber da kannst du einfach auch im Rechner einfach fünf Spuren gleichzeitig machen. Die großen Workstations, ich sehe die immer noch hin und da wieder in den Studios, die haben ja den Multimode alle noch. Wo es halt wirklich weg ist, und das ist, glaube ich, die These kam jetzt vorher noch spontan durch den Kopf, ich glaube, es ist eher so, dass die Workstation-Gene, die damals halt überall drin waren, also M1, jeder wollte seine M1 bauen, oder da ging es ja richtig los in den 90ern. Ich glaube, so dieses Wettrüsten nach dem Motto, ja, hier auch Multimode, und ich habe auch Multimode, das war so wie das Ende von Dead Poets Society, oder?
Die Megapixel der 90er.
Ja. Multimode. Ja, halt wirklich, oder? Und alle so, ja, was deiner ist nicht 16-stimmig, oder? Hey, piss dich, oder? Das ist so wie in linken Splittergruppen, wenn du der neuesten Idee irgendwie noch nicht euphorisch zustimmst, oder? Und das hat sich da halt gegenseitig hochgejuckst, und dann kam halt der Microkorg, und das war so ein popeliger Vier-Stimmen-Synthesizer, aber halt für 400 Euro, oder? Und die Indie-Bands haben quasi den gekauft wie blöd, und
plötzlich. Der kann aber auch schon gemerkt, zwei. Der ist auch nee. Schon Duo-Timbral.
Ja, aber der kann layern, das sind nicht Parts.
Der kann layern und du kannst Duo-Timbral spielen.
Kannst du beide Parts separat anfahren?
Glaube ja.
Und dann hat er noch zwei Stimmen, oder? Also ist fürs Argument
ja, dann, so ist, dann wird's nur noch zweistimmig, das stimmt, aber trotzdem. Du kannst ja auch dreistimmig spielen auf dem einen Part und monophon auf dem anderen.
Wenn man ihn splitten könnte, was man meines Wissens nach nicht kann.
Ja, das weiß ich jetzt nicht in so im Detail, aber.
Also ist eben wirklich die Frage, kann das Teil die Parts separat anfahren? Ich hatte mal einen, ich behaupte nein. Ich hab's nie, also.
Ich weiß es nicht mehr, weil es schon zu lange her, dass ich meinen hatte.
Ich hab's auch nicht gefunden in den Presets. Also es ist 3 Jahre her bei mir oder so. Also von daher, ich glaube einfach, das ist, aber ich denke, da war das schon die Marktstörung? Ich weiß ja nicht, weil die Nordleads hatten ja auch alle 4 Parts. Also das kam noch sehr aus der.
Der Nordlead 2, der ja. 2X, der hatte sogar hier einen 16-stimmigen Drum-Mode.
Ja, Drum-Mode war aber sehr nett. Also
das war ziemlich cool.
Die kamen halt noch so aus der
90er.
Ja, so ein bisschen. Ja, 90er oder aus dem Wettrüsten mit den Workstation-Genen. Und dann kam halt wirklich, zuerst kam der Microkorg, dann kam der Prophet 808 und dann kam, oder vorher sogar schon, dann kam der Polyvolver. Und ich glaube, auf diesen drei Synths kannst du es anlassen, weil die haben eigentlich in et wenig, und vielleicht sogar noch der Voyager, weil die haben halt in sehr weniger Zeit gesagt, ja, du kannst auch einen Synthesizer verkaufen, der einfach nur eine Sache gleichzeitig kann und das halt richtig gut. Und das eine verkaufst dann die Masse, das andere verkaufst dann die Freaks. Und nebendran ist halt das Workstation-Wettrüsten so langsam baden gegangen. Also das war halt, ja, es war halt eine Weile war es irgendwie relativ klar. Es gibt ein Motiv, es gibt ein Phantom, es gibt ein Triton. Dann gab es die nächsten Generationen. Die M3 war da eher so ein bisschen ein Unfall, weil Korg da halt versucht hat, irgendwie mitzuhalten. Während sie sich nebenbei halt mit dem Oasis verhoben haben für 12.000 Euro oder so. Dann kam halt die nächste Generation, sprich Motifs.
Mir hat mal jemand ein Oasis für 1000 Euro angeboten. Oh. Ich habe das ausgeschlagen.
Oh.
Hier für Tausender. Ich so, ja. Ist so groß. Das war, nein, der war wirklich riesig.
Ja, klar. Ja, eben. Riesig, also riesiger Trümmer. Und dann halt eben, wie gesagt, Motiv XS, da der ist dann irgendwie davongezogen, dann Phantom G, da haben sich alle aufgeregt, weil irgendwie, ja, ich glaube, da kommt auch der im Musikerboard sehr beliebte Begriff einen Roland bauen, weil er halt wirklich irgendwie nichts mehr gestimmt hat. Und dann kam, glaube ich, noch so ein Motiv XF und nebendran sind die Nord Stages völlig irgendwie durch die Decke gegangen und alle haben gleich gedacht, ja gut, Computer ist so leistungsstark, ich nehme einfach mein MacBook mit und spiele einfach nur noch ein Nord Stage, der macht halt das meiste, was ich brauche. Und dann kam halt der Kronos und das Wettrennen war vorbei. Also das war wirklich vorbei. Dann hat einfach Kork einfach gesagt, gut, wir dampfen jetzt den Oasis ein, schnödes Plastikgehäuse drumrum, schöner 73er und da gab es keine Workstations mehr.
So, und jetzt haben wir eine neue Ära.
Ja.
Und jetzt ist Yamaha mit der Montage M auf den Markt gekommen und die komplette Workstation läuft auf dem Rechner.
Ja.
Also wirklich komplett. Also zumindest ist die Klangerzeugung.
Ja, und halt das Patching und die ganzen Geschichten, oder?
Und brauchst natürlich noch den, ja. Du brauchst natürlich noch den Montage selber als Hardware-Dongle 4.500 Euro.
Also jetzt beim Kauf halt. Aber der Punkt ist halt, weil ich glaube gleichzeitig halt, also ich habe es sofort schon gesagt, Voyager, Microcork, Polyenvolver und oder Prophet 8. Ich glaube, der Evolver war immer so eine Flanke zu speziell für das will ich da mit reinzugehen. Aber das waren halt so die Synthesizer, die neben dem Workstation-Krieg halt bewiesen haben, ja, es geht auch mit spezialisierten Geräten. Und dann kam halt Emagic mit Mainstage um die Ecke. Und als das dann erstmal Road-tauglich war, da war es das sowieso egal. Also da hattest du entweder die Workstation für die Workstation oder du hattest einen Rechner, der nach oben offen war, also damals halt noch, das war gerade mal so Intel Core Duo Zeit, oder so, der alle total steil, jawohl, ein doppelter Prozessor, oder? Und heute so, keine Ahnung, wie viele Kerne hat so ein M2 Max? Viele. Aber nee, das, also ich glaube halt, und in den 10ern war es dann, und ich glaube, die 10er waren halt eine Fortsetzung davon, und deswegen hat sich da auch so dieser Multimode brauchen wir nicht Gedanke auch so ein bisschen festgesetzt. Also ich glaube, dass das ohne diese ganzen Open-End-Multimode-Geschichten ja, nicht so gekommen wäre.
Der Trend, der hat sich ja jetzt durch den, ich sag mal, durch den Arturia Mini-Freak hat sich das schon angekündigt, hat sich fortgesetzt mit dem Montage M und jetzt sehen wir es ja auch mit dem Astrolab von Arturia. Mhm. Und ich glaube, dass wir noch andere Firmen sehen werden, die auch auf diesen Zug aufspringen werden. Du kriegst vermutlich, was so multitemporale Klangerzeuge angeht, zukünftig nur noch einen Bedientisch und innen drin läuft ein Intel NUC oder Asus oder was auch immer da drin ist. Was ich aber dann jetzt nutzen würde, um nochmal den Bogen zurück zu Henrik und seinen multitemporalen Klangerzeugern. Das heißt, du planst auch ein Album, wo du nur multitemporale Klangerzeuger benutzt?
Nee, ich plane ein Album, in dem ich nur Hardware-Synthesizer verwende.
Sehr gut.
Und also die Idee war, da ich jetzt viele Korg-Klangerzeuger habe, dass ich einfach sage, ich mache mal alles mit Korg. Mal sehen, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, das ist erstmal nur eine Idee. Aber ich kann mich halt auch reindenken in diese Synthesizer. Also was der MS-2000R klangtechnisch kann, selbst wenn er nur vierstimmig ist, ne? Oder wenn du, da kannst du auch zwei stacken.
Ja, das ist, dann halt, ist das Kork, Ding meinst du, Kork ist ja genau. Die Klangerzeugung, also im MS-2000R. Und
genau.
Ich wollte immer einen haben. Ich habe aber nie kapiert, wie der Motion Sequencer funktioniert.
Jetzt muss man sich einmal auch reindenken und dann, das macht relativ schnell Klick. Also das ist eigentlich kein Thema. Ich fand den gerade deshalb spannend, weil er eben mal so ein bisschen anders gedacht ist, dieser Synthesizer. Ich tippe mal drauf, das sind wahrscheinlich eher technische Beschränkungen, die Kork da zur Tugend gemacht hat. Aber ich finde das einfach spannend. Und dann sind wir wieder so ein bisschen bei meiner Philosophie eigentlich, ne? Dass man sich auch ganz bewusst mal bei der Komposition oder bei dem, was einen inspiriert, auch mal so diese Komfortzone verlässt, sondern dass man sich ganz bewusst mal reindenkt, wieder was Neues lernt und dann kommt auch vielleicht was Neues dabei raus.
Mhm.
So meine Idee dabei. Wie gesagt, ob das jetzt ein Spaß ist, eine M1 zu programmieren, weiß ich nicht. Ich tippe mal eher auf, naja.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, in irgendeinem Forum irgendjemand meinte, also wenn man ein Korg M1 programmieren kann, dann kann man auch einen Electron Octatrack bedienen.
Ja, das war das Interview mit Basic Noise in Amazon.
Echt?
Da hat er das erwähnt. Und da wurde er mir sofort sympathisch. Dann bin ich sofort auf Bandcamp gegangen, habe mir das Album wirklich nur die ersten beiden Tracks kurz angespielt und habe das sofort gekauft. Und seitdem bin ich Fan von Basic Noise.
Ich finde das aber eine gute Entwicklung. Ein Künstler sagt was über Technisches und du gehst hin und kaufst deine Musik. Andere wären in den Shop gelaufen, hätten einen Octatrack gekauft.
Nicht wahr? Nicht wahr? Nun gut, eine M1 habe ich ja. Also ein Octatrack. Dieses Doorless interessiert mich im Moment eher weniger. Deswegen ist jetzt, ich habe schon ein paar Mal geschielt auf dem Digitakt oder wie das Ding heißt.
Du hast doch ein Tempest. Was willst du damit? Ein Digitakt.
Genau, das war die zweite Überlegung. Aber mal so dieses
Doorless. Thomas, besitzen.
Doorless mal reinschnuppern. Ich habe mir extra.
Besitzt ihn oder besitzt er es?
Das weiß man da nicht so genau.
Weiß ich auch nicht so genau. Doorless reinschnuppern. Ich habe mir ganz bewusst, als damals von Novation die beiden neuen Circuits rauskamen, und dann haben ja die Leute den alten Circuit relativ günstig auf den Markt geschmissen. Und da habe ich mir eingekauft und habe da mal ein bisschen rumgemacht und habe gemerkt, das bringt Spaß, aber es ist nichts für mich. Es funktioniert nicht so richtig. Also die Art von Musik. Es bringt
halt Spaß, aber auch nicht mehr. Also ich hatte ja einen der neuen, ja. Und ich hab damit rumgefrickelt. Das war geil. Ich habe es den Kids auf Maloche hingelegt, so Jugendzentrum, oder? So 10-Jährige, so nach dem Motto, was passiert, wenn ich alle Knöpfe gleichzeitig drücke, oder? Aber da ging es dann den 10-Jährigen wie mir auch. Sobald ich versucht habe, funktionale Musik damit zu machen, war es irgendwie relativ schnell langweilig, weil ich habe mir immer nur so gedacht, ja, toll, ich könnte hier Ableton haben, ich könnte eine Spur aufmachen.
Genau, ganz genau. Genau meine Überlegung. Auch in Reaper. Ich habe in Reaper beliebig viele Spuren, genau wie in Ableton und Bitwig und so weiter. Können das ja alle und ich kann doublen und ich kann auf jede Spur 250 Millionen Effekte legen, wenn ich möchte. Was soll ich da mit so einem Ding? Was mich natürlich wieder gereizt hat, ist wieder diese Limitierung. Ne? Was kriegt man denn dabei raus, wenn man limitiert ist? Und das funktioniert bei mir nicht. Also vielleicht kriege ich nochmal diese Kurve, aber im Moment funktioniert das nicht. Genauso wie ich mir, bevor ich mir Reaper zugelegt habe, habe ich mir Renoise gekauft. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Ist ein Tracker.
Ganz genau.
Mir was,
aber und ist so Tracker. Man kann aber auch VSTs einbinden und
Samples zeichnen und so. Das ist aktuell der Tracker. Also die einzige Software, die wirklich die man auch als den echten Tracker bezeichnen kann, weil das Ding
alle Dirty Wave M8-Fans erschlagen.
Das ist mir ziemlich egal. Er hat ja, unendlich ist viele Funktionen.
So geworden,
ja, es ist halt eine Software. Also es ist kein Hardware-Tracker. M8 ist ein Hardware-Tracker, ist auch ziemlich geil. Polyend-Tracker. Ja,
die Leute sind nur neidisch, weil du auf deiner Software tatsächlich was erkennen kannst. Mach weiter.
Also Renoise ist halt der Übertracker. Es ist sozusagen die von der Evolution her so das allerletzte Ding kurz vorm Aussterben. Also
ist und so da fortgeschritten. Wirklich gemerkt, das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht. Also dieses noch Reindenken zusätzlich, auf welchen Step lege ich jetzt welchen Ton und so weiter.
Man fühlt sich dann immer wie Chris Hülsbeck mit Soundmon. Vielleicht noch erinnern, damals.
Ja, klar.
Also ich habe auch damals mit Soundmon keine vernünftige Musik hinbekommen und ich krieg das auch heute mit den Renoise nicht hin.
Bei mir funktioniert es auch nicht. Also es inspiriert mich einfach nicht.
Also ich glaube auch, das ist vielleicht ein heißer Take, aber ich glaube auch, dass man keine, also nicht nachhaltig Musik machen kann mit etwas, das reduced to the max ist an einem Punkt, wo es selbst nicht komplett ist. Weißt du? Ein Klavier ist in sich komplett, zum Beispiel. Also ich spiele wahnsinnig gerne einfach nur Piano-Sounds. Eine Gitarre als solches ist in sich komplett. Und aber so gerade so in so Mehrfachproduktion, also etwas, das auf Spuren setzt, aber und eigentlich Spuren als Prinzip erklärt, aber dann so, weißt du, Limiten hat, die du dir auch nicht mehr mit der technischen Limite erklären kannst, sondern so konzeptionelles Zeug, oder? Da denke ich mir halt, ja, ist nett, 8 Spuren machen Spaß, oder? Aber ich kann halt trotzdem noch auf eine 9. gehen, indem ich hier die Pfeiltaste klicke, oder? Und wenn du mir nur 8 aus Prinzip anbietest, ja, fick dich. Ich will doch nicht von einem Prinzip geleitet sein im Komponieren, oder? Außer das
Prinzip Ausgangspunkt bei diesem Ganzen ist, dass du halt das Sample hast. Und das Sample ist alles.
Wo jetzt?
Und also beim Tracker. Du machst halt mit dem Sample alles und du setzt halt dein Sample auf den Spuren ein. Der Deluge, der hat zum Beispiel, der hat so ein ähnliches Konzept, nur halt auf diese Matrix-Steuerung gelegt, auf diese Pad-Matrix gelegt. Funktioniert so ähnlich wie ein Tracker, finde ich.
Wir dürfen auch nicht vergessen, diese ganze Riege der, ich sag mal ganz vorsichtig, Akai-MPC, ne? Das ist ja auch so, die haben die Samples. Wie ging denn das los? SP-1200 oder wie das Ding hieß, glaube ich, so. Oder?
Könnte,
ja. Und dann kam, glaube ich, die MP, also ich bin überhaupt kein, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Nur Ricky Tiness, wir sind wieder bei dem Videokanal, der schwört halt auf die Dinger und kommt da auch her, weil er macht ja Hausmusik, Klammer auf, überhaupt nicht mein Musikstil, aber ich finde das inspirierend, wie er seine Musik macht, da kann ich auch eine ganze Menge lernen. Und diese MPCs ist auch Sache. Ich glaube, ich käme damit nicht klar. Das ist nicht meine Art, Musik zu machen. Also auch diese 16 Pads. Inzwischen, klar, MPC Live und MPC One natürlich, MPC Live, MPC XL, die können natürlich 1000 Sachen. Das ist schon ganz spannend. Und ich war mal ganz kurz davor, auch irgendwie mir mal eine MPC 1000 anzusehen. Aber nein. Wie gesagt, ich Gastherapie, nutz erstmal deinen Kram, den du hier so hast. Und dann ist auf der anderen Seite wieder eine Liste von so 5, 6 Synthesizern, die ich schon noch echt gerne hätte. Also ganz am Anfang unseres Gesprächs fiel mal der Begriff Prophet 12. Ich finde die Kiste einfach obergeil. Die ist damals, als sie rauskam, komplett an mir vorbeigegangen, weil ich weiß nicht, ich fand die einfach total unspannend. Und dann habe ich von einem YouTuber, der nennt sich Jameson Nathan Jones, der hat ein relativ langes Video gemacht über den Prophet 12. Seitdem will ich den haben. Der hat eine interessante Sache eingebaut, nämlich, was sonst kein Synthesizer hat, oder nicht, dass ich wüsste, dass der nämlich nach dem Oszillator, nach den Oszillatoren, aber vor dem Filter eine Verzerrereinheit hat, eine ziemlich universelle. Und das ist spannend, weil du die Obertöne quasi mit dem Filter, die dieser Verzerrer macht, nochmal wegfiltern kannst oder also nochmal formen kannst. Und das finde ich spannend. Also Prophet 12 steht auf der Liste, Z1 steht auf der Liste. Gut, und dann habe ich ja schon gesagt, C15. Ich will ein C15 haben. Ich finde das Ding geil. Und natürlich ein
Wireless Quantum. Kannst du spielen?
Nö.
Nö. Kennst du unseren Podcast mit Stefan Schmidt zum C15?
Ja, ich habe mit Begeisterung, ich habe es nicht ganz angehört, aber die ersten 45 Minuten habe ich gehört.
Was?
Danach kommen die besten Sachen.
Ja, alles klar. Du hast die besten Sachen verpasst. Du musst die ersten zwei Stunden auch noch anhören.
Stopp. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich das nie wieder hören werde. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Und ich höre das noch, weil ich Stefan Schmidt, ich bin einfach ein Fan von Nonlinear Labs. Ne? Also deswegen, was der da auf die Beine gestellt hat, finde ich einfach super cool. Ich würde mir auch, wenn ich das Geld ausgäbe, würde ich mir auch direkt von Stefan Schmidt, also von der Firma und nicht gebrauchten C15 kaufen, weil ich einfach will, dass der das Geld bekommt für das, was er macht.
Da musste man halt den Podcast zu Ende hören, weißt du?
Würde okay. ich auch sagen. Hören ja. die einfach mal zu Ende an.
Weil es genau Jawohl. Darum geht.
Ja, richtig.
Wieso sagt er selber, das ist ihm egal, oder sagt er, das ist wichtig?
Das wollen wir jetzt spoilern, oder was?
Ja, spoiler mal ein wenigstens einen Satz dazu.
Rückkaufprogramm.
Richtig.
Okay.
Also du kaufst von ihm Geräte, die er sozusagen zurückgekauft hat. Also es gibt, du wirst auch keinen gebrauchten C15 finden. Also ich habe zumindest noch nie einen gesehen.
Doch, ich habe mal zwei gesehen. Auf Reverb habe ich einen gesehen und bei Amazona wurde mal einer angeboten. Da war ich auch ganz kurz davor.
Ja, dann aber hoffentlich mit dem Segen des Erfinders, weil er hat es uns jetzt nicht gesagt, dass er eine Möglichkeit hätte, ein C15 zu bricken, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass er irgendwo im Update eingebaut hat. Ach, das ist nicht einer von uns. Der ist irgendwie gebraucht und nicht
gegeben. Naja, also es geht Stefan im Prinzip darum, er möchte gerne auch eine Beratung mitverkaufen. Er möchte für dich als Musiker das bestmögliche Instrument bereitstellen. Und deswegen möchte er auch halt, versucht er halt auch, die, was an gebrauchten Geräten da ist, einfach wieder zurückzukaufen und dann zu modernisieren. Ne? Er hat innen drin, das kann ich, dürfen wir sagen, er hat es ja selber auch verraten, er hat innen drin auch einen Intel NUC.
Mhm. Das weiß ich, ja.
Und er setzt die Dinger dann wahrscheinlich durch neuere Modelle oder keine Ahnung, was er da sonst noch mitmacht, überholt das Keyboard und so weiter. Und dann kriegst du da quasi wie so ein fabrikneues Gerät eigentlich hingestellt.
Ja, der Martin Stimming, den ich ja auch total cool finde, seine Musik ist bei mir so, vieles kann ich hören, ein paar Sachen ist nicht so ganz meins. Aber ich finde sein Album, wie heißt das? Alpe Luisa, glaube ich. Es ist nicht meine Musik, ne, aber ich finde das Album so geil. Echt, ich finde das so geil. Egal. Und der hat auch ein C15 und er hat in einem seiner Videos mal dann erwähnt, dass da wohl ein Techniker von Nonlinear Labs zu ihm kam und der hat irgendwas rumgemacht an dem C15. Und schwupps hatte der irgendwie nachher doppelte Stimmzahl, weil die
Richtig.
Windows genau. ausgetauscht haben gegen Linux-System. Ja, genau. Oder irgendwie so.
Richtig, das haben sie gemacht. Die haben Windows gegen Linux-System ausgetauscht und zack, Super schon cool. doppelte Stimmzahl.
Super cool. Ich liebe solche Geschichten.
Also falls der das jetzt irgendwie rauskommt, ich unterstelle hier Stefan auch jetzt nicht irgendwie, dass er da einen bösartigen Ansatz verfolgt. Das war jetzt mehr so
Talk-Effekt,
oder?
Ja. Hatte ich jetzt auch überhaupt nicht, im Gegenteil.
Ja,
ich
aber wenn du was im Internet sagst. Nee, aber ich glaube, das finde ich halt, ich mag das halt total, wenn man als Firma auch sagt, wir verkaufen ein nachhaltiges Produkt und wir bleiben da auch im Austausch. Also du kaufst ein C15 und du kaufst eigentlich so ein bisschen auch eine Standleitung zu Nonlinear Labs, ja. damit beide Seiten voneinander sehr dann
Hör dir den Podcast mal zu Ende an. Absolut. Also der Mann ist wirklich mit Herz, mit ganz viel Herzblut bei der Sache und ich finde das auch großartig, was er da
auf die Beine Dr. Mix war gestellt. Ja auch mal bei ihm und natürlich habe ich das Video gesehen und da habe ich das auch gemerkt. Und
aber ich das glaube, konnte ich nicht zu Ende angucken. Es tut
okay.
mir leid, aber ich und kann ich, den Mann nicht
aber ertragen. Zum Schluss haben die eine Jam-Session gemacht. Dr. Mix und noch ein Angestellter, also ein Kollege von Nonlinear Labs. Das war so cool. Das hat so viel Spaß gebracht, dazu zu gucken. Da kann ich nur sagen, guck dir das Video mal zu Ende an. Und dann steht Stefan Schmidt wirklich daneben und grinst sich da ein.
Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Da war die ganze Zeit am Grinsen. Das hat
super ihm sichtbar geil,
wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Absolut. Und wenn wir so von Nonlinear Labs sprechen oder Waldorf oder vergesst mir Vermona nicht. Ich finde Vermona eine super coole Firma.
Ja, hatten wir auch im Interview. Hast du hoffentlich ja. auch schon gehört.
Nein, habe ich nicht, aber ich finde die trotzdem. Ich finde
die an, sagen, Thomas, die super Thomas cool und sein Kollege sind so sympathisch gewesen.
Ja, ja. Also und dann natürlich
hat wirklich Spaß gemacht mit denen.
Jürgen Michaelis mit Jomox. Das sind alles so deutsche Hersteller und das ist jetzt ein ganz klein wenig politisch, die Aussage, die ich machen möchte. Ich werde nicht politisch garantiert, aber wenn solche Firmen in Deutschland erfolgreich sind, ich finde, das muss man auch unterstützen. Also gerade, ja klar, Waldorf und Nonlinear Labs sind jetzt Synthesizer, die sind ja eher hochpreisig, sage ich mal. Die sind ja jetzt nicht so günstig. Selbst auch Vermona ist ja nicht so ganz billiges Zeug. Eigentlich überhaupt nicht, ne? Das ist, aber der Performer von denen, wow, ne? Also das ist einfach geile Mühle. Gerade für so die Art Musik, die ich so mache. Und ich finde, man muss die auch unterstützen. Also ohne jetzt irgendwie, ja, ich bin einfach stolz darauf, dass es diese Firmen gibt in Deutschland. Weil ich bin der Meinung, dass es in Deutschland nicht so ganz einfach ist, so eine Firma
auf die Beine zu stellen. Ja.
Genau, und auch auf Dauer zu führen. Genau, genau das.
Das und deswegen gilt übrigens auch für Ableton und Bitwig und
richtig.
Unsere andere Berliner Software-Schmiede Native Instruments.
Das war mit Native Instruments bin ich inzwischen leider über Kreuz.
Wer nicht?
Okay.
selbst ihre Benutzer hast du diese Firma.
Oh ey. Ich habe versucht. Oh. Es gab auf Amazona, ich muss das noch loswerden, und ich meine, es gibt ja zum Glück so viele Alternativen, dass ich jetzt, ja, man muss nicht unbedingt Native Instruments
benutzen. Nenn mir eine Alternative zu Kontakt, Kollege.
Nee, da hast du recht. Zu Kontakt hast du ein Problem, wenn du das ersetzen willst. Aber ich sag jetzt mal, die Synthesizer von denen, die Software-Synthesizer, die muss ich nicht unbedingt einsetzen. Ich habe selber gekauft Reaktor, irgendwie vor 5 Jahren oder so. Und ich habe aber nie die Reaktor-Library installiert, weil wieder dieses Prinzip, das erschlägt mich, alles will ich gar nicht haben, ich will damit selber rummachen und so weiter und so weiter. Irgendwann vor kurzem gab es jetzt auf Amazona mal ein Interview mit einem Kollegen, der hat den Fismo als Kontaktinstrument nachgebaut. Oh, also den Endpoint okay. Fismo. Und das hat mich auch sofort interessiert. Und da habe ich gesagt, okay, das Ding kostet 40 Euro. Das kann man mal ausgeben, ne? Also selbst wenn das jetzt nicht so im Dauereinsatz bei mir wäre, aber das finde ich einfach spannend. Einfach damit mal rumspielen und so weiter. So, dann habe ich als erstes gemerkt, gut, ich habe noch einen uralten Native Installer. Da hat gar nichts mehr funktioniert. Und ich dachte, gut, deinstallierst du den mal. Und installierst du den neuen? Nö. Ich habe noch Windows 7, muss ich dazu sagen. Nicht Windows 10 oder 11. Unter Windows 7 lässt sich das nicht mehr installieren. Das heißt, wenn mir jetzt mein Reaktor aus irgendwelchen Gründen abrauchen sollte, Festplattencrash oder keine Ahnung, ne? Ich kann das nicht mehr installieren, wenn ich mir nicht einen komplett neuen PC kaufe. Und das ist, ich halte das für... Jetzt sagen natürlich alle, ja, wer hat denn heute noch Windows 7? Ja, sorry Leute, aber...
Ich wollte gerade fragen.
Es läuft alles. Es läuft alles. Wozu soll ich updaten? Ich habe 2 Alben gemacht mit Windows 7. Also, was wollt ihr von mir?
Solange du nicht ins Internet gehst.
Alles gut. Ich bitte im Hinterkopf zu haben, ich bin Softwareentwickler. Ich weiß, was ich tue, wenn ich ins Internet gehe.
Also, das würde ich jetzt nicht. Ich kenne viele Softwareentwickler, die das von sich behaupten, aber ich bin mir trotzdem da nicht so sicher.
Nee, da ist nix. Ich habe ja eine Firewall dazwischen gehängt und da passiert nix. Und okay. Man klickt ja auch nicht auf jeden Link, auf jede E-Mail, die man nicht kennt. Also.
Ja, da bist du einer von den wenigen Softwareentwicklern, die da doch, oder von, so will ich es nicht formulieren, du bist einer von den Softwareentwicklern, nicht von den wenigen, sondern einer von den Softwareentwicklern, die darauf achten. Ich kenne andere Softwareentwickler, die sehr gedankenlos mit Sicherheit umgehen.
Nee, gar nicht. Bei mir ist Sicherheit eigentlich an erster Stelle. Also diese ganze, auch übrigens bei der Programmierung, nur mal so genannt, ich finde das auch teilweise unglaublich, was für Programmierbugs in Software drin sind. Also für mich ist Microsoft Windows 10, 11, das sind für mich alles, ich weiß nicht, das ist alles völlig undurchdacht. Die bauen da irgendwas schnell, damit die das auf den Markt bringen können. Das ist jetzt nur meine private Meinung, ne? Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich will das eigentlich gar nicht benutzen. Ich muss es als Musiker benutzen im Moment. Auch wenn es unter Linux Alternativen gibt, aber Linux kann man eigentlich meiner Meinung nach...
Könntest du ja auch einen Mac kaufen.
Nix. Natürlich Regen Traufe und so weiter. Wobei, die Hardware ist natürlich schon geil, die Apple da baut, ne?
Also ich benutze seit 2000, also seit den Nullerjahren, ein Mac. Und ich zum Musik machen, ich würde nichts anderes mehr benutzen wollen, weil es einfach funktioniert.
Okay. Ja, das sagen viele. Also das ist, dieses Argument höre ich eigentlich immer. Und das ist auch genau der Grund, warum ich schon mal mit dem Gedanken gespielt habe, auch mal so ein M2 irgendwie oder einen alten M1. Das langt ja völlig, ne? Also ich habe ja einen 10 Jahre alten PC. Und wie gesagt, ich habe 2 Alben damit gemacht. Also,
ne? Also ich, wenn dir das reicht, ist doch okay.
Ja, ja, absolut.
Ist doch in Ordnung.
Ich hab mal mit dem Ding, mit Reaper einen Test gemacht. Bei ungefähr 30 Spuren mit Audio hat er schlapp gemacht. Das setze ich im Leben nie ein in meiner Musik. Also ich habe normalerweise, ich habe ja fast nur VSTs im Einsatz. Ich habe ganz selten, dass da mal Samplespuren sind oder so. Das heißt, ich brauche die Technik nicht. Das funktioniert einfach. Mein PC läuft und läuft und läuft. Ich spiele nicht auf dem PC, dafür habe ich die PlayStation. Das heißt, das wird auch nicht irgendwie verseucht mit irgendwelcher Software, die man ständig installiert. Das Einzige, was ich damit mache, ist halt tatsächlich mal Internet. Das ist bei mir YouTube und das Übliche, meine E-Mail schreiben. Und ich mache Musik und dann natürlich mal E-Mails schreiben oder Tabellenkalkulationen etc. Und das war's. Mehr passiert mit diesem PC nicht. Warum soll ich den ersetzen, solange der läuft? Also das, ich sehe das einfach nicht ein.
Also auch da... Du, ich merke, dass du dein Konzept ganz unbewusst oder auch bewusst da auch fortsetzt. Du reduzierst dich und holst aber das Maximum raus.
Genau. Das kann man ganz genauso sagen. Mir missfällt einfach, irgendetwas wegzuschmeißen, was noch funktioniert. Ich habe ein Fernsehgerät. Das ist kein LED und schon gar kein OLED und sonst was. Das ist ein alter Toshiba. Mit dieser Hintergrundbeleuchtung, also LCD, sagt man ja heute noch dazu.
Ja.
Den habe ich mir damals gebraucht gekauft. Ich glaube für 600 Mark oder 600 Euro. Mark war so alt ist er nicht. 600 Euro. Der hat sogar so eine Quetschung am Rand. Das heißt, der hat eine dunkle Stelle an der einen Seite. Das stört mich überhaupt nicht. Das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Und selbst wenn der Stromverbrauch ein bisschen höher ist, da ich den eigentlich nur am Tag 2 Stunden Betrieb habe, bin ich ja mit dem Stromverbrauch so günstig wie sonst niemand irgendwie. Also
deswegen. Aber damit kann man nicht im Internet surfen.
Damit kann, das stimmt nicht. Die PlayStation 4 kann im Internet surfen. Überhaupt kein Problem.
Ja, die PlayStation 4, aber der Fernseher nicht.
Ja, aber da ich ja mit dem Fernseher kein Fernsehen schaue.
Kleiner ja. Seitenhieb auf Smart TVs, mit dem man Netflix gucken kann.
Ja. Ich meine, das ist ganz witzig. Eine Freundin. Das
funktioniert
von mir,
noch nicht gut.
Mit der PlayStation 4 funktioniert das ausgezeichnet.
Ich rede nicht über die PlayStation, ich rede über Smart TVs.
Ich wollte nur so den Schwenk. Es gibt auch Gründe, warum man sich vielleicht eine PlayStation 4 oder eine 5, ich weiß nicht, wie das bei der 5 heute ist, aber ohne dass man jetzt auch jede Menge Spiele macht oder so. Also Netflix funktioniert super, Blu-ray-Player, DVD-Player, es funktioniert alles super.
So. Henrik.
Ja.
Sehr sympathisch. Ich habe zum Schluss noch 2 Fragen an dich.
Mach mal.
Die erste Frage, was spielst du aktuell? Ehrlich?
Minecraft. Kein Scheiß. Ich bin ganz großer Fan von JRPGs. Ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf JRPGs, weil die mir einfach gefallen. Ich habe am Anfang des Jahres gespielt Tales of Berseria. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, diese Spieleserien. Und dann gab es von Tales of Arise ein Download-Content. Den habe ich gespielt, das heißt Beyond the Dawn. Das setzt an, nach dem Hauptspiel erzählen die nochmal die so wie es danach weiterging. Die beiden habe ich gespielt und dann hatte ich erstmal die Faxen dicke von Monster, wenn du so ein JRPG spielst, bist du halt so 8 Stunden beschäftigt.
Genau.
Wobei die
Tales-Spiele, immer die Sounds dazu.
Genau.
Und wobei die Tales-Spiele sind
Die Tales-Spiele sind actionbasiert.
Ist ja nicht viel besser.
Nein, du hast die Monster und du machst halt Echtzeit.
Ja, aber also, du die Sounds sind trotzdem dieselben. Also, das klingt alles immer irgendwie gleich.
Na, guck dir mal ein Video über Tales of Arise an. Das ist schon. die Story ist auch ziemlich ernst. Also das ist nicht mal, das ist kein Kinderzeugs, was die da erzählen.
Ich kann mit der Knuddeloptik immer nicht, komme ich nicht immer so klar. Aber
das ist auch nicht. Das ist, die sehen natürlich alle aus. Die Mädels sehen natürlich alle gleich aus und die Jungs auch alle sehen auch alle fast wie Mädels aus und so weiter. Das ist schon klar, dass die Japaner da diese Optik haben. Aber wenn du das mal beiseite lässt. Tales of Arise sieht aus wie ein gespieltes Ölgemälde. Wirklich.
Oh,
die okay. Ist so geil, die Grafik. Entschuldige meine Wortwahl.
Ist das PlayStation 4?
Ja. Okay. Ich habe es auf der Vierer gespielt, es gibt es auch für die Fünfer. Und guckt es dir einfach mal an. Also, boah, und dann die Charaktere, was die da reingebracht haben. Wie die sich unterhalten. Teilweise sind die Unterhaltungen zwischen denen dann sehr kindisch und teilweise sind die auch richtig ernst, wo du also denkst, boah, da sprechen die aber Themen an. Genauso wie, ich bin riesen Fan von Persona 5. Vielleicht hat man vielleicht auch schon mal gehört, so Nichtspielerkreisen oder so. Das ist dann allerdings tatsächlich rundenbasiert und da werden richtig harte Themen angesprochen. Also wenn man sich mal genau anguckt, was die da machen. Also super geiles Spiel. Klammer auf, 128 Spielstunden können nicht lügen. Klammer zu. Ja, auf okay. Jeden Fall hatte ich
erstmal die Faxen. Und jetzt spielst du Minecraft.
Und jetzt hatte ich erstmal die Faxen dicke. Da habe ich gesagt, jetzt will ich mal was haben, was mir überhaupt keine, wo ich selber komplett alles bestimme und habe erstmal eine Woche lang immer so einmal so 2 Stunden am Abend Minecraft gespielt, um mal so ein bisschen runterzukommen. Und Minecraft ist einfach auch, das ist so ein Jahrhundertspiel, ne? Also das ist, weil du hast ja keine richtige Aufgabe. Es geht ja nur darum zu überleben, wenn du diesen Überlebensmodus spielst. Und ja, dann fängst du halt an, dann die Landschaft zu erkunden, die ja komplett zufallsgeneriert ist. Fängst da an, dein Getreide anzubauen oder deine Kartoffeln und deine, keine Ahnung, Melonen und so weiter, was ich da alles habe. Ich habe mir dann so einen See gebaut und das ist für mich super entspannt. Also das war, ja, das war jetzt so erstmal Minecraft. Übrigens, großer Tipp, nur am Rande, wer Minecraft mag und aber so ein bisschen ein ernsteres Spiel haben möchte, dem empfehle ich 7 Days to Die. Das ist auch so ein absolutes Suchtspiel. Das ist quasi Minecraft mit realistischer Grafik und Zombie-Apokalypse. Also unglaublich geiles Spiel. Ich habe da, glaube ich, ich habe es auch auf der PlayStation 4, weil mein PC das nicht packt.
Wie heißt das noch?
7 Days, also 7 Tage to die. Bis zum Sterben.
Okay, gibt's auf Steam.
Ja.
Krass.
Geiles Spiel. Also allerdings muss man auf so diese, wie nennt man das denn? Überlebensspiele stehen. Also dass man
Survival.
Danke. Ich habe gerade den Begriff gesucht. Auf Survival Games muss man stehen. Aber ansonsten, die komplette Landschaft ist genau wie bei Minecraft zerhackbar und neu aufbaubar. Und genau wie bei Minecraft, das Ding ist riesig, die Landschaft. Also wenn du mit Vollgas vom einen Ende bis zum anderen läufst, dann läufst du, glaube ich, eine Viertelstunde oder so bei 7 Days to Die.
Wow, okay.
Und das ist auch so, wenn du an dem einen Ende einen Baum umhackst und du läufst ans andere Ende und läufst wieder zurück, dann ist der auch weiterhin umgehackt, ne? Also das Spiel merkt sich die komplette Landschaft, genau wie bei Minecraft. Das finde ich technisch immer sehr schön. Ja.
Also was sagst du zu dem Trend, den Amazon Prime jetzt, die machen jetzt einen auf Uwe Boll, haben jetzt Fallout verfilmt als Serie. Was sagst du dazu?
Ich habe es noch nicht gesehen, weil mich bei Amazon tierisch nervt, dass man das nicht alle, also nee, wie soll ich sagen? Die haben ja so das Angebot, dieses Flatrate-Angebot. Aber wenn du Filme suchst, dann hast du keine Chance oder wenig Chance zu sagen, ich möchte jetzt nur Filme und Serien angezeigt bekommen, die Flatrate sind. Ständig kriege ich da und das musst du kaufen und oder mieten oder sonst was und dann immer zu horrenden Preisen. Nix. Also das hat mich so genervt bei Amazon, dass ich gesagt habe, okay. Ich habe Amazon einmal für einen Monat nochmal gehabt, weil ich die dritte Staffel von Picard sehen wollte.
Ja,
großer
ja.
Star Trek-Fan übrigens, wenn es nicht gerade Discovery ist.
Jeder hasst Discovery. Woran liegt das bloß?
Ich weiß es nicht. Also es ist
vielleicht hat diese Heulsuse.
Ja, irgendwie. Ich fand die erste Staffel irgendwie noch.
Die Heule-Eule.
Die erste Staffel finde ich echt noch cool. Die zweite hat mir eigentlich auch Spaß gebracht wegen der Enterprise, die da ja wieder auftaucht. Und die dritte, ich war kurz davor, echt das. Oh, ey, was machen
also dieser Bordcomputer, der ist mir so auf den Sack gegangen. Fängt da plötzlich an zu reden und ein Bewusstsein zu entwickeln. Was soll das?
Alles ganz merkwürdig. Also ist alles ganz.
Ja, also eigenartig. Ja. Und vor allem ständig geht's darum, dass sie die Galaxis retten müssen. Also
ja.
Es ist nichts darunter, ne? Zum Beispiel vielleicht mal einen Planeten oder vielleicht einfach hier mal nur so eine Stadt oder so. Nee, es muss immer der komplette Planet, immer
das die komplette ganze Galaxis Universum. Sein.
Genau, okay. Und am besten auch noch verschiedene Zeitebenen und so weiter.
Ja,
so.
Genau, ist auch jedes Mal mit dabei.
Richtig, und Zeitreisen,
dann, sehr beliebt. Weißt du, und dann gucke ich mir eine Folge an von Next Generation. Großer Fan, also deswegen liebe ich auch. Nee, lieben nicht, aber die dritte Staffel von Picard fand ich ganz in Ordnung. Aber Next Generation ist für mich immer noch so das Prüfeisen, ne? Von richtig
also guter Science Fiction. Ich bin, was Star Trek Serien angeht, bin ich ein riesen Fan von Lower Decks.
Oh, das kenne ich gar nicht. Aber das haben wir auch schon.
Es kam mir auch schon
großer Fehler.
Ja,
musst du unbedingt gucken.
Ist so witzig. Das ist Star Trek pur. Also wirklich.
Okay.
Im besten Sinne.
Ich denke zurück an Next Generation und Generation-Fans werden jetzt sich vielleicht erinnern, es gibt eine Folge, wo Crusher, also die Ärztin, bemerkt, dass immer mehr Leute auf der Enterprise fehlen, bis sie ganz zum Schluss ganz alleine auf der Enterprise
ja, ist. Ja, genau.
Boah! Ich habe wirklich gedacht, was ist das denn für eine geile Idee? Ich meine, die Auflösung ist dann natürlich wieder relativ banal. Aber du denkst ja die ganze Zeit mit, na, was könnte denn das jetzt sein? Und dann steht ganz zum Schluss Crusher mit Picard auf der Brücke und Picard erklärt ganz normal, wieso die nur zu zweit auf der Enterprise sind. Also, voll geil. Und sowas, ne? Ich weiß nicht, das kriegen die nicht mehr hin. Das ist... wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren.
Nee, oder so einfache, relativ simple Ideen, wie sie halt auch in der TOS-Serie waren.
Genau.
Das kriegen sie nicht mehr hin.
Und dann immer auch natürlich mit dem Blick auf, das war ja schon in der TOS-Serie, eigentlich herausragend in dieser Serie, immer dieser Blick auf soziale Gerechtigkeit.
Ja.
Also immer irgendwie Menschlichkeit stand immer im Vordergrund irgendwie.
Richtig,
und Gerechtigkeit ja. und so weiter. Ja. Und das ist bei Discovery, ich meine, Tilly und so weiter finde ich ganz witzig. Gibt's nichts, da gibt's coole Situationen. Aber insgesamt, nee, ich habe mir die vierte Staffel schon
nicht mehr angeguckt. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie der Hauptcharakter heißt, aber der Hauptcharakter, die Heulebeule,
ja.
Heule-Eule,
weiß auch nicht mehr, wie die heißt.
Die heult einfach nur in jeder Staffel.
Ja, und nee, also wirklich nicht. Aber nochmal zurück zur Frage. Ich habe von einem guten Kumpel gehört, dass die Fallout, die Serie sogar gar nicht schlecht sein soll.
Mhm. Ja.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe Fallout nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht.
Also ich guck gerade noch Halo, die Serie. Da gibt's ja mittlerweile zwei Staffeln. Ich habe noch nicht mal die erste geguckt. Ich habe gerade mal eben, ich glaube, zwei Folgen von der ersten Staffel gesehen und ich fand die ziemlich gut gemacht. Hat mir gut gefallen.
Okay. Ich habe angefangen zu gucken, war das nicht sogar auch, ist das nicht sogar auch auf Prime oder ist das auf Netflix? Resident Evil, die Serie.
Nee,
Witcher.
Resident Evil, die Serie, die kenne ich gar nicht.
Ich habe nach 20 Minuten ausgeschaltet, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Wirklich, also boah, ey, also das war wirklich so aus dem für mich jetzt. Ja?
Uwe
also,
Boll.
Ich muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man
das sowas ins Internet... Das war wie Uwe Boll.
Nee, das war schon Schlimmer. Besser als Uwe Boll. Aber das war so aus dem Skizzenbuch, wie mache ich eine Serie? Da war überhaupt nichts an Innovation oder sonst was. Irgendwie am Anfang hast du da irgendwie eine Frau, sie läuft durch die Gegend vor irgendwas und dann kommt da irgend so ein Monster, was sie angreift und ich denke so, ich will das alles nicht sehen, weil ich habe genau dasselbe schon 1500 Mal in anderen Serien gesehen. Also ich Und dann sind wir bei dem großen Thema. Ich habe hier im Laufe meiner Jahre ungefähr 500 DVDs und Blu-rays angesammelt. Die habe ich mir ja alle mal gekauft, aus gutem Grund. Und deswegen sage ich, Hollywood, ihr könnt einfach aufhören mit Filmen, ne? Ihr könnt von heute auf morgen aufhören mit Filmen. Mir würde nichts fehlen, weil die ich habe und die ich, oder von denen ich weiß, dass die gut sind, oder die, von denen ich weiß, ja, und die ich noch nicht gesehen habe, allein wenn ich die alle sehen würde, dann ist das bis zum Sarg, ne? So, das reicht.
So, und jetzt hast du automatisch auch schon meine nächste Frage fast beantwortet.
Okay.
Die lautet, was machst du, wenn du nicht gerade programmierst oder dich mit deiner Musik beschäftigst? Zur Entspannung. Filme gucken.
Filme gucken?
Und zocken?
Aber zocken ist dann eher so auch punktuell. Also das mache ich gar nicht mehr so viel. Wobei ich jetzt bei, warte mal, wo hatte ich das? Ich glaube, das war noch Tales of Berseria. Da ist der Hauptcharakter die Velvet. Die ist auch so geil gezeichnet. Also jetzt nicht im sexuellen Sinne bitte, ja. Aber so diese Figur, dieser Charakter ist so toll gemacht. Das habe ich auch, also ich konnte gar nicht aufhören zu spielen, weil ich wissen wollte, wie geht denn die Story jetzt weiter. Also, aber punktuell ist es bei mir eher, dass, also ich spiele nicht mehr so wahnsinnig viel. Was ich sehr, sehr gerne mache, wirklich, jetzt haltet euch fest, ich koche gerne. Fast 90% der Sachen, die ich zu mir nehme, sind selbst gekocht.
Oh,
genau.
Großartig.
Und das ist, ich mache mir wirklich was Leckeres zu essen. Und dann setze ich mich damit von Fernseher und gucke irgendwie eine Serie. Jetzt
letztens, Sascha, dein Thema, jetzt.
jetzt letztens zum Beispiel wieder gesehen, nicht wieder gesehen, sondern entdeckt für mich, weil alle davon gesprochen haben und du kriegst die einfach auf keinem Streaming-Dienst oder keinen, den ich kenne, True Detective. Die erste Staffel habe ich jetzt gesehen. Mir fehlt noch die letzte Folge. Mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey wird da, glaube ich, ausgesprochen, der Name. Oh, Leute, ey, ist das geil gemacht.
Da wird auch gekocht.
Nee, da wird nicht gekocht. gekocht wird in Breaking Bad, das habe ich letztens auch wieder gesehen. Habe ich mir auch auf Blu-ray gekauft.
Was? Ach so, ja, aber nichts zum Essen. Ja, was
nichts,
zum
man kann es auch essen, aber das ist nicht so.
Nee, es wird eher geraucht.
Genau. Und True Detective habe ich dann gesehen und dabei eben was
gekocht.
Eigenes gegessen. Erst vorher gekocht natürlich und dann, genau.
Das ist sehr interessant, weil unser Sascha ist nämlich auch passionierter Profikoch. Nein.
Hobbykoch und notwendiges Übel.
Echt notwendiges Übel?
Ja, weil ich derjenige bin, der die Küche bedient.
Ah, okay. Es ist vielleicht noch ein Unterschied, ob man das macht, weil man das geil findet oder ob man das macht, weil jemand anderes neben dir steht oder mehrere neben dir stehen und was zu essen haben wollen. Kann ich gut verstehen.
Ich mache das wirklich gerne und probiere auch gerne neue Sachen aus, weil es ist manchmal so trivial, du hast die gleichen Zutaten, aber je nachdem, wie unterschiedlich die Mengen sind, kriegst du verschiedene Sachen raus mit völlig verschiedenen Geschmäckern.
Ja.
Das ist unglaublich. Also, das ist ja übertragbar in verschiedene Bereiche. Malerei, Musik.
Absolut.
So, für mich ist Kochen Kunst. Oder auch ich backe total gerne und wenn ich dann da halt Torten bastel oder ich sag immer, ich baue die, dann kannst dich da ja auch auf verschiedensten Art und Weisen verwirklichen.
Ist das Kunst oder kann man das essen?
Das ist beides.
Wir reden jetzt aber nicht über Microcuisine, oder? Oder wie heißt das?
Also bei mir ist es ganz normale Hausmannskost. Aber ich probiere dann auch, also ich liebe zum Beispiel, ich habe so ein paar Kochkanäle auch abonniert. Es gibt drei sehr gute Kochkanäle.
Wo nimmst du all diese Zeit her, ey?
Ich sitze hier mal und dann entspanne ich mich, indem ich mir ein YouTube-Video anschaue. Und dann ist es auch wieder gut. Also ich habe drei deutsche Kochkanäle. Der eine heißt Kalle kocht. Den finde ich super, weil der eben so Hausmannskost, Deutscher, der Hausmannskost macht. Dann gibt es noch den Stefan kocht, macht auch Hausmannskost. Und dann gibt es Meyers Kochtipps, auch super cool. Und aber meine zwei Lieblingskanäle sind, da gibt's einen Franzosen, der nennt sich Alex. Er hat auch schon 2 Millionen Abonnenten. Und der ist so cool, weil der ist eigentlich Ingenieur und der nimmt sich dann immer so bestimmte Kochkünste vor und nimmt die wirklich aber so haarklein auseinander, wie das gemacht wird. Das ist nicht unbedingt was zum Nachkochen, aber das ist einfach interessant. Letztens hat er mal 2 Videos gemacht über, wie macht man Grillhähnchen? Auf was muss man alles achten? Auf was kann man so machen und so weiter? Und ich habe da gleich mal Bock auf Grillhähnchen bekommen, als ich das gesehen habe. Und der zweite ist, der macht italienische Sachen, dann wieder auf Englisch. Das nennt sich Vincenzo's Plate. Der ist Italiener, lebt aber, glaube ich, in Australien. Und bei dem habe ich zum Beispiel gelernt, wie man eine Amatriciana-Soße macht. Ganz primitiv und schmeckt so geil, wirklich. Das ist, du hast das in 20 Minuten zusammen, wenn du weißt, wie es geht. Und das schmeckt so geil, echt. Und oh, ich könnte mich da reinlegen. Ich glaube, ich werde morgen zum hier wieder der Amatriciana machen. Ja, genau.
Wie heißt der Kanal?
Der Alex?
Der Italiener? Der Italiener?
Vincenzo's Plate. Vincenzo's Plate.
Ah, da muss ich noch mal ein bisschen suchen. Habe ich nicht gefunden.
Kalle kocht, schaut sogar meine Mutter.
Ich finde den toll. Ich finde Kalle klasse. Also auch das ist auch so, ich mag immer Kochkanäle oder andersrum. Ich finde diese Kochshows im Fernsehen, ich gucke ja sowieso überhaupt kein Fernsehen mehr.
Ach, die sind furchtbar. Die sind schrecklich.
Die einzige, die ich gerne sehe, das ist dieses Martina und Moritz. Aber die sind nicht so überkandidelt. Das ist alles so ganz einfache Hausmannskost.
Genau. Ganz genau. Und auch der Kalle kocht, der lässt dann auch einfach 5 gerade sein. Ne? Also der beste Spruch, die besten 2 Sprüche, wo ich wirklich gelacht habe, ist, schneidet die Zwiebeln jetzt mal klein und müsst da nicht groß aufpacken, weil wir wollen damit nicht zum Mond fliegen. Das fand ich schon mal sehr gut. Sofort sympathisch. Und bei der zweite Spruch war, wenn ihr jetzt die Flüssigkeit in die Mehlschwitze gebt, dann wird das dick, wird das von ganz alleine dick. Das ist uns allen mal passiert. Das fand ich auch gut. Also, Kalle kocht ist super. Also, kann ich nur empfehlen. Wer so ein bisschen kochen will, ich habe ewig mal Erbsensuppe machen wollen und ich habe das zufällig, dadurch bin ich vor 5 Jahren überhaupt auf Kalle kocht gekommen und habe das Rezept von ihm nachgekocht. Und das ist auf Anhieb was geworden und es hat auf Anhieb super geil geschmeckt. Und seitdem bin ich Fan von ihm.
Schön. Machst du sonst noch was mit deiner offenbar unlimitierten Zeit?
Ja, ich gehe
vom Flow Water zur Erbsensuppe.
Jetzt, es gibt noch eine Sache, die habe ich jetzt allerdings in letzter Zeit aufgegeben. Das hat was mit privaten Unzulänglichkeiten gerade zu tun. Aber ich tanze seit 15 Jahren, also Paartanz. So richtig mit ich habe eine Tanzpartnerin, einer meiner besten Freunde und oder Freundinnen. Und wir tanzen zusammen. Und das bringt hier Tanzschule Rosenheim. Und das ist so geil. Also wirklich, weil Tanzen ist so eine Tätigkeit, vor allem wenn du selber Musiker bist. Ne? Es gibt ja immer diesen Spruch, wer Musiker ist, kann nicht tanzen. Aber weißt du, wenn du auf der Tanzfläche bist und die spielen dann bei uns in der Tanzschule auch entsprechende, auch mal halbwegs moderne Musik. So, und dann hörst du, dann spielt er plötzlich den Walzer aus die Titelmelodie von Skyrim. Ne? Skyrim, sagt euch was? Spiel?
Ja.
Genau. Und das ist ein Wiener Walzer. Darauf kannst du Wiener Walzer tanzen. Ey, mir ist heiß und kalt geworden auf der Tanzfläche, als ich das gehört habe. Also wirklich, ist so geil. Und wenn du dann das auch natürlich, nach 15 Jahren kann man ja ein bisschen was, wobei ich jetzt, da ich lange was nichts gemacht habe, jetzt auch eigentlich wieder lernen müsste, was zu machen. Aber wenn man so ein bisschen was kann, dann fängt das auch an, echt richtig Spaß zu bringen. Und Gag am Rande, Männer, die tanzen können, haben echt richtig Chancen bei Frauen.
Ja,
Das nur stimmt. Mal so. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir es.
Ich glaube, wir haben jetzt wirklich gemacht. Alles.
Wir Bitte? Haben vor allem...
Ich habe irgendwas falsch gemacht, weil ich war jahrelang in der Tanzschule.
Ah.
Ich habe hier auch verschiedene Abzeichen. Und ich hatte damals nie eine Freundin.
Nee.
Du warst nicht in der Tanzschule in Rosenheim.
Nee, aber in Recklinghausen.
Recklinghausen.
Bayern, NRW, da kannst du das fast jetzt ganz groß machen.
Recklinghausen oder Rosenheim. Ja. Okay.
Leute, wir haben ein Problem. Und zwar, ich habe jetzt, ich löse solche Sachen immer gerne auf, noch während des Podcasts. Ich habe jetzt dieses Mal, wenn Hendrik gesagt hat, Klammer, habe ich eine Klammer gesetzt, das Thema aufgeschrieben, an dem wir gerade waren, und geschaut, wann die Klammer zuging. Hier sind 5 offene Klammern. Wir sind abgeschweift in 110.000 Richtungen und wir haben unter anderem noch ein riesiges biografisches Loch von der M1 von 1990 bis zum Startpunkt, wo der Typ überhaupt angefangen hat, Musik zu machen. Zumindest sie dann veröffentlicht hat. Aber wir laufen ganz krass auf 3 Stunden zu. Und ich würde an der Stelle sagen, Leute, das schreit nach einer zweiten Begegnung. Die kommt.
Okay.
Sooner than later. Wir werden mal schauen. Weil ich glaube, wie der Thomas das gerne manchmal bei manchen Gästen sagt, in den Leuten stecken 30 Folgen. Das weiß ich noch nicht, aber eine zweite ist da auf jeden Fall drin. Und Vorfreude, oder? Und dann runden wir da hier aber auch mal ab.
Also ich freue mich auf jeden Fall, weil mir hat das jetzt echt richtig tierisch Spaß gemacht. Ja.
Hendrik.
Ja?
Von meiner Seite, ich habe dich ja angeschrieben und eingeladen. Herzlichen Dank. Das war sehr abwechslungsreich, hat viel Spaß gemacht mit dir und genau, ich freue mich schon auf ein Wiederhören.
Also mir hat es jetzt, ich habe es ja eben schon gesagt, mir hat es jetzt auch, ich habe mich wirklich echt richtig gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe mal
PC-Player Leserbriefe, hallo.
Ja, aber nicht, das war ja PC-Laserbriefe, das war die Laserbriefe. Die Laserbriefe. Ja,
Laserbriefe waren es auch.
Stimmt, am Anfang, aber das war ja eigentlich eher alles Schauspielerei und ein bisschen, naja. Wobei es Tiere Spaß gebracht hat, das zu machen. Also gibt's gar nichts. Aber auf Spiele bezogen war ich mal in 2 Podcasts. Aber musikbezogen noch nie. Also das ist ja doch nochmal ein anderes Thema, wo man sich da mal ein bisschen austoben kann. Und das hat mir jetzt echt, das hat Spaß gemacht.
Siehst du? Hatte ich dir doch versprochen.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, komm schon, Bruder, das macht schon dir Spaß, ja. Hab dich nicht so, das macht dir schon Spaß.
Da, hey, du, wenn du erst dabei bist. Hey du, willst du ein P? Podcast? Kaufen?
Oh, das hört sich so übergriffig an.
Nicht so laut.
Ja.
Ja. Ich würde sagen,
nein.
Doch. Ich würde sagen, wir. Oh. Wolltest du was sagen, Tobi?
Ja, ich habe den Satz, also ich habe das... nein, doch, oh.
Ich wollte jetzt die Absage machen. Das Outro. Oh.
Dann haut sie dir oh. Definé rein, oh Gott.
Nein, doch, oh. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr den Tobi sagen hören wollt.
Warum immer ich? Das ist eine Folge, wo unser Host, der den ganzen Podcast über geschwiegen hat. Ich sag gar nichts mehr.
Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt.
Danke.
Der Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.